Guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Open Science Radio. Heute am schönen sonnigen Sonntag, den 10. Mai. Wir schreiben jetzt das Jahre 2015. Es ist 13.09 Uhr. Am anderen Ende des Apparates begrüße ich den immer gut informierten Matthias Fromm.
Guten Tag.
Aus der Open Science Hauptstadt Berlin.
Ach ja?
Und ja, natürlich, muss ja sein. Hauptstadt ist immer Hauptstadt. Und aus der fränkischen, unterfränkischen Enklave der Open Science Bewegung, aus dem schönen Würzburg, der Konrad. Hallo Leute. Ja, Matthias, ist wieder eine Weile her, ne?
Ja, 10.3. war, glaube ich, die letzte Aufnahme und irgendwie ein paar Tage später dann die Veröffentlichung. Naja. Ist halt so. Ja. 2015 war geplant und erwartet ein sehr aktivitätsreiches Jahr.
Ja, das ist jetzt halt leider, ist halt ein Hobby von uns hier. Von daher bitte nicht traurig sein oder wütend sein, wenn das jetzt nicht in der Regelmäßigkeit kommt, wie man sich das wünscht. Also wir hätten das auch gerne täglich, aber geht halt leider nicht.
Das stimmt. Und es gibt ja andere Podcasts, die in der Zwischenzeit tatsächlich sehr viel vorgelegt haben, also auch in Richtung Open Science. Also diverse Folgen sind in der Zwischenzeit beispielsweise beim Open Access Podcast, dem englischsprachigen, erschienen. Ich glaube im Rahmen einer Konferenz. Insofern, wer da etwas sucht, der findet auch.
Also auf die Ohren gibt es immer genug. Da kann ich auch gleich noch den Hinweis, so sozusagen aus meiner Ecke, das Chaos Radio hat einen Podcast zum Thema Bioinformatik gemacht, was ich auch sehr gelungen fand. Das hatten, glaube ich, drei Leute aus der Bioinformatik da, unter anderem dem Bastian, wie heißt der mit Nachnamen noch, von Open Snippet.
Gresshake?
Ja, genau. Und das fand ich sehr gelungen. Also das ist eine schöne Einführung in die Bioinformatik. Ich fand es immer wieder so lustig, wieder. Ja, man lebt halt doch so in einer Blase, denn der Markus Richter war doch manchmal etwas verwirrt von dem, was man da so als Bioinformatiker macht, was für einen jetzt selber so die natürlichste Sache der Welt ist, aber das war wirklich so ein Ding, wo man gemerkt hat, das ist doch irgendwie nicht so vielen Leuten bekannt, was das wirklich heißt, wenn man da nicht aus dem Gebiet kommt. Also, kann man mal empfehlen, das ist ein schönes Ding.
Ich fand den übrigens, oder ich habe beim Hören des Ganzen was festgestellt.
Ja.
Ich hatte ja den Bastian auch schon mal bei Scientists in Progress, den Podcast, genau, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Mhm. Das fällt mir jetzt vorweg nur ein, aber ich habe während des Hörens des Chaos Radio was festgestellt. Und zwar, dass es ihnen allen dreien nicht so richtig, also mal davon abgesehen, dass ich jetzt sozusagen ein bisschen Vorkenntnis mitbringe und diesen ganzen Thema des Biohackings und der Bioinformatik ja nicht zuletzt auch durch dich so ein bisschen schon etwas zugewandter bin und da so ein bisschen Vorkenntnisse habe. Aber ich finde, es gelingt keinem der Gäste so richtig auf Anhieb eigentlich das große Ganze klar zu machen. Also gerade wenn Markus immer wieder fragt, woran sie denn gerade arbeiten und was das jetzt für eine Auswirkung hat, sind sie alle sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig zu beschreiben, so dieses Big Picture zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob das was ist, was daran liegt, dass man generell eher so ein bisschen zurückhaltend ist und sagt, naja, ist halt schwer zu beurteilen, was meine eigene Forschung so für dieses große Ganze bringen kann. Oder ob es daran liegt, dass sie alle eher in die Richtung, oder dass die beiden Damen zumindest eher aus der Richtung Grundlagenforschung kommen und da sowieso dann das große Ganze sehr weit ist und vielleicht auch zu weit, um es zu schreiben. Oder ob sie so tief mit so einem Blick schon auf das Detail gucken, dass sie das große Ganze für jemanden, der sozusagen ohne Vorkenntnisse kommt, gar nicht so enthusiastisch darstellen können. Also es hat mir gefehlt, dass jemand dahergeht und sagt, ja, meine Forschung ist halt ein ganz kleiner Baustein, aber wenn man das und das und das noch hinten dran hängt, könnte man XYZ machen, lösen, andenken. Es ist also dieses, was ich sozusagen erwarten würde als, wo ich immer denken würde, dass jeder, der so als Open Science Enthusiast oder als Bioinformatik oder Biohacking Enthusiast die Chance bekommt, einer großen Gemeinde, und das Chaos Radio hat ja relativ viele Zuhörer, so ein bisschen diese Welt zu öffnen und ein bisschen Faszination zu zu erzeugen. Das haben sie irgendwie so, das fiel ihnen schwer, hatte ich als Hörer das Gefühl. Kann natürlich nur mein Eindruck sein, aber das fand ich ganz bemerkenswert.
Ja, natürlich, also ich stimme dir zu und es ist natürlich auch immer schwierig da, oder man möchte sich ja natürlich auch nicht dann irgendwie zu hochstellen, dass man jetzt so das große Rad ist. Das ist halt alles, jeder trägt ja seinen kleinen Beitrag dazu bei und bringt damit die Welt ein bisschen voran. Und ja, okay, natürlich ein bisschen Vision, was heißt das langfristig, ist natürlich immer schön zu kommunizieren. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich mache das leider auch ähnlich, würde ich fast sagen. Natürlich, ich hatte auch kürzlich wieder, letzte Woche war ich in Frankfurt unterwegs und hatte da Leute getroffen, die das auch überhaupt nicht kannten, habe ich dann das auch erklärt. Man kommt dann natürlich sehr schnell in die Sachen, die auch angesprochen wurden, wie Personal Genomics und ja, dass es bald sein kann, dass jede Versicherung danach fragt, du kannst dir deinen, oder sagt, okay, hier, du willst einen Vertrag bei uns haben, okay, du kannst diesen bisschen teuren Vertrag haben oder du kannst das Spezialangebot nehmen und wir sequenzieren dich einmal durch und dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. Und das sind natürlich Sachen, die uns enorm beeinflussen oder auch ganze Krebsdiagnostik und auch nicht nur Diagnostik, sondern auch wirklich dann Behandlung. Also ich habe ein Beispiel von einem Kollegen, von einem ehemaligen Kollegen parat, der wirklich ein Arztfreund zu ihm kam, gesagt hat, okay, diesen Menschen können wir nicht mehr heilen, wir haben ein Problem, wir wissen nicht, wie wir den Krebs behandeln können. Und dann wurde der sequenziert, diese Krebszellen wurden sequenziert und dann hat man auf Basis dessen eine Therapie entwickelt. Ja, das ist Hammer, wenn man das überlegt. Man kann mit solchen Tools und also das heißt das Sequenzieren selber, aber dann natürlich die bioinformatische Analyse, kann man Leben retten. Und das zu kommunizieren, ist wichtig, aber man muss natürlich auch vor Augen halten, dass das nicht jeder macht in der Bioinformatik. Das gibt auch so kleine Sachen. Ich mache Infektionsforschung, das ist vielleicht auch wichtig, aber ist jetzt vielleicht nicht so immer so fassbar für die Leute. Und gerade wenn man in der Grundforschung kommt, dann ist das immer sehr viel schwieriger, diese Translation irgendwie zu haben und zu sagen, okay, irgendwann kann das dazu helfen, dass das und das besser gemacht werden kann. Also von daher ist es eine übliche Sache, glaube ich, das so zu kommunizieren.
Ist natürlich so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also in dem Moment, wo du sagst, gerade die Grundlagenforschung ist so breit und so tief und so weit weg von irgendwelchen praktischen Anwendungen, dass sie schwer ist zu vermitteln. In dem Moment musst du natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es wäre natürlich besonders da wichtig, es so mit Faszination zu vermitteln, damit die Leute sozusagen tiefer gehen oder tiefer gucken wollen und verstehen wollen, was eigentlich in der Grundlagenforschung läuft. Ne? Also das sind wieder diese zwei Seiten einer Medaille, die aber weit weg voneinander sind, also sozusagen die Schrödinger-Medaille.
Mhm. Ja, ja.
Oder die Heisenbergsche Medaille, eine genau. Eine rechts.
Ja, ist richtig. Muss man vielleicht mal diesen Elevator-Pitch, muss eigentlich jeder Wissenschaftler mal so lernen. So 30 Sekunden mal runterrocken. Was mache ich eigentlich, warum mache ich das und warum solltest du mich dafür bezahlen? Warum? Ja. Durch deine Steuergelder.
Ja, stimmt. Obwohl ich das immer verstehen kann, dass man sich auch so ein Stückchen danach dagegen wehrt, weil in dem Moment, wo man uns sozusagen verständlich macht und wo man irgendwo hinguckt in eine mögliche Zukunft und etwas skizziert, wo man denkt, es könnte hingehen oder wo man sich wünschen würde, es könnte hingehen, ist man natürlich gezwungen, über gewisse Dinge hinwegzugehen und gewisse Annahmen zu treffen, die auf einem sehr hohen Grad von Unsicherheit basieren. Und das versucht man natürlich als Wissenschaftler genau zu vermeiden. Ne? Insofern ist das halt, kann ich das total nachvollziehen, dass das echt schwer ist. Und ich habe dann auch bei diesem Podcast wieder gemerkt, dass wie schwer mir das selber fiel, als ich den Bastian für Explorism interviewt habe. Es war nämlich genau dieser Punkt, der auch mir schwer fiel, herauszuarbeiten oder herauszukitzeln, wo jetzt genau sein Ansatzpunkt und der Weg ist, wo es hingehen soll.
Ja, gut, kann man jedem nahelegen, nochmal zum Besten oder in sich zu gehen. Wie erkläre ich meiner Oma, was ich eigentlich gerade mache? Und warum sollten wir dafür Gelder reinsetzen? Wir haben alle begrenzte Ressourcen, Steuergelder müssen in Forschung gehen. Da muss jeder sich irgendwie behaupten oder muss jeder sich legitimieren zumindest. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Ja, wird halt auch nicht geübt wirklich. Ne? Ja. Ja gut, dann steigen wir gleich mal in die Hausmeister-Themen ein, würde ich fast sagen. Ne?
Ja.
Und zwar, wir hatten uns, glaube ich, schon ein paar Folgen her auch unterhalten, wie Open Science eigentlich auch helfen kann, Ebola eigentlich zu bekämpfen und dass das ein wichtiger Schritt wäre. Und tatsächlich, es gibt hier gleich mal ein paar schöne Belege oder einen schönen Artikel dazu auf TechDirt, wo die ganz klar gezeigt haben, aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Artikel Open Access sind, gab es einige wichtige Artikel, die den Forschern und den Ärzten in den Ebola-betroffenen Gebieten nicht zugänglich waren. Und das hat wahrscheinlich eine Menge Leben gekostet, wenn diese Sachen zugänglich gewesen wären. Also wenn sie da gewesen wären, hätte man da ein bisschen entsprechend gegenwirken können. Das Problem ist halt, dass so ein Artikel, was haben wir gesagt, irgendwie $45 kostet, das ist so etwa das, kostet sozusagen das Einkommen von einer halben Woche da. Und das macht die Sache natürlich dann schon problematisch. Nur so als kleiner Hinweis auf diese ganzen Sachen. Dann, ich habe noch Anfrage von einem Hörer bekommen, ich will den Namen jetzt mal gar nicht nennen, aber der hat einfach mal gefragt, wie macht man seinen Doktor in der Bioinformatik, der hatte ein bisschen anderen Hintergrund und wollte da eintauchen und ich wollte nur sagen, für solche Sachen bin ich natürlich immer gerne offen, den konnte ich dann auch gleich weiterverweisen an jemanden, der das auch in seiner Region macht und ich glaube, die haben sich getroffen oder wollten sich jetzt nochmal treffen. Also wer da Interesse hat, natürlich kann man hier nicht nur zu Open Science, sondern auch zur Bioinformatik gerne mal Anfragen stellen. Dann hatten wir mal kurz angesprochen, dass PJ dieses Paper Now nun anbietet. Paper Now ist letztendlich eine Möglichkeit, auf GitHub ein Paper zu schreiben und da wird das Ding dann gleich entsprechend gerendert oder es kann dann über, ich glaube, was nutzt die für ein Tool, sowas wie Jekyll ähnlich, glaube ich, wird gleich etwas aufgehackt, um entsprechend das Paper zu schreiben und dann auch gleich entsprechend eine Darstellung zu haben. Die Katrin Leinweber von unseren Podcast-Kollegen von ConScience oder Conscience sie hat das mal getestet und hat das auch, das Ganze ist verfügbar auf ihrem GitHub-Account und das Paper ist mittlerweile auch schon angenommen, wenn ich das richtig sehe. Also hier auf PRJ ist die entsprechende Publikation zu finden. Also wer sich das mal anschauen möchte im Paper Now-Format und dann wirklich als tatsächliche PRJ-Publikation, kann sich das mal anschauen. Ja, so, dann können wir gleich weitergehen zum nächsten, ne?
Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was für die Hausmeisterthemen habe. Ich hatte auch gedacht, dass ich mir noch was zurechtgelegt habe, aber es ist in den tiefen Kellern meines Feedreaders irgendwie umgekommen. Okay. Einmal links abgebogen und wird wahrscheinlich demnächst im falschen Podcast erwähnt.
Naja, wir haben genug Material für heute, keine Angst. Genau. Wir kriegen das hier schon voll. Ja, wir können eigentlich gleich in die nächste Kategorie einsteigen, Aktivismus. Und da gibt es viel zu berichten, würde ich was sagen. Das eine ist, ich glaube, das kommt aus der Richtung von Daniel Mietchen. Und zwar Wikipedia Science Conference. Die im, ich glaube, September, genau, 2. und 3. September 2015 stattfinden wird. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn das genau? Ich glaube, ist das UK dann wahrscheinlich, wenn das vom Wellcome Trust ist. Genau, the Henry Wellcome Trust Auditorium. Also da wird es um die Verknüpfung von Wissenschaft und, sagen wir mal so, der Wikimedia Foundation gehen. Und da kann man sich mal einklicken. Da ist auch ein Hackathon geplant. Ich glaube, daher habe ich das über den Daniel auch bekommen. Da ist ein Hackathon geplant. Wir verlinken einfach mal, wer da Interesse hat und sich da einbringen möchte, kann am besten mal den Daniel anhauen. Der Stefan Karsberger ist, glaube ich, auch mit dabei. Also die üblichen Verdächtigen.
Hatte ich da nicht letztens was gelesen, dass die Wikipedia Creative Commons Lizenz oder das Creative Commons Public Domain Konzept auch für die Sachen jetzt als Standardlizenz angenommen hat, die durch die eigenen Sachen finanziert wurden, also durch eigene Forschung betrieben wurden?
Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Warte mal, es gab da auf Creative Commons einen Blogartikel, der sich nennt Wikimedia Adopts Open Licensing Policy for Foundation Funded Research. Wir packen ihn mal dazu. Fällt mir bloß gerade ein.
Okay, gut. Passt. Ja, dann erinnern wir uns, es gibt ja von der OKFN, also es heißt ja mittlerweile noch Open Knowledge, früher Open Knowledge Foundation, aus dieser Gruppierung gibt es ja auch eine deutsche Open Science AG, ein loser Verbund, in dem wir ja auch beide anzutreffen sind seit letztem Jahr. Und da wurden jetzt angeleiert, dass wir Public Calls haben. Eigentlich lustig, denn wir nennen es eigentlich deutschsprachige Gruppe, aber nennen es Public Call, also öffentliches Rundgespräch, wobei der Call natürlich mehr diesen Anrufcharakter hat. Beim Rundgespräch klingt das mehr, als würde man zusammensetzen. Ne? Mhm. Naja, wie auch immer. Also nennen es weiterhin Public Call. Da geht es dann einfach darum, sich auszutauschen. Man muss sich vor Augen halten, das ist eine relativ lose Gruppierung, einfach von Leuten, die gleiche Interessen haben. Soll heißen, Open Science voranzubringen und das halt jetzt im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und so. Und da haben wir diesen Call jetzt angeleiert, der ein bisschen Aktivität initiieren soll und Leute verknüpfen soll. Und das, muss ich sagen, war echt richtig schön. Das ist ein Call, den wir halt für immer eine Stunde ansetzen und das wollen wir jetzt monatlich ansetzen oder monatlich betreiben. Es gibt ein Pad dazu, also wir machen das meistens mit Etherpads, wird das organisiert, da wurden verschiedenste Themen angesprochen. Der Christian Heise hat einen Blogartikel nochmal dazu geschrieben und das alles zusammengefasst. Das würde ich jedem wärmstens empfehlen, der sich interessiert und einbringen möchte, sich da einzuklinken. Der nächste Termin, den organisiere ich gerade, der wird Ende Mai, Anfang Juni stattfinden. Da ist auch die Umfrage noch gerade am Laufen, also bis Mittwoch nächster Woche, das ist glaube ich der 13. Mai, kann man sich da noch einklinken. Wir hatten da auch ein bisschen Feedback bekommen, dass man das möglichst nicht zu spät machen soll, dass man da auch kinderbetreuungstechnisch da entgegenkommt. Ich weiß, wir werden es nicht jedem recht machen können, aber wir wollen ja auch ein bisschen dafür sorgen, dass das zumindest zugänglich oder so zugänglich wie möglich gehalten wird. Und deshalb haben wir die Zeiten jetzt ein bisschen nach vorne gezogen, nicht mehr so spät. Und es wird auch immer nur eine Stunde sein, einfach, dass man sich das zur Not auch rausschnitzen kann. Also da kann man auch jeden nochmal einfach mal einladen, auch wenn ihr kein Thema habt oder wenn ihr noch keine konkrete Aktion habt, kann man sich da einklinken, einfach mal zuhören. Vielleicht findet man ja eine kleine Aktion. Das kann auch wirklich sein von irgendwie was Kleinerem, wo man sich einbringt oder eine größere eine Aktivität, die man vorschlagen möchte. Da sind wir offen für alles. Oder einfach Leute kennenlernen, Gleichgesinnte treffen. Das ist, denke ich, ein schöner Ansatzpunkt. Und wie schon gesagt, wir wollen das jetzt jeden Monat machen, um ihn bald am Laufen zu halten. Und eine Sache, die jetzt auch schon dabei herauskam, ist, dass wir Leuten die Möglichkeit bieten, ihren offenen Forscheralltag mal zu twittern. Wir haben ja unseren Twitter-Account okscience.de, also der deutschsprachige Open Knowledge, Open Science-Account. Und da wird jetzt immer montags wird jemand aus unserer Community mal ein bisschen was zum Besten geben, sprich den eigenen Alltag verbloggen, das hat oder vertwittern. Der Heinz Pampel hat das letzte Woche gemacht, oder diese Woche ist das noch, diese Woche gemacht. Da war er bei einer Veranstaltung zum, diesem Bürgerschaften Wissen. Nächste Woche, also morgen, also je nachdem, wann ihr das jetzt hört, also am 11.05. wird Björn Brems ein bisschen aus dem Nähkästchen twittern und das wird dann weitergeführt. Das hat der Markus Neuschäfer hat das etwas initiiert und das ist, denke ich, eine schöne Idee. Und auch hier, ja, wir haben jetzt so ein kleines Redaktionsteam, wer da irgendwie Lust hat, sich einzuklinken, kann das auch gerne machen. Oder wer selber vertwittern, mal sozusagen seinen Tag vertwittern möchte, kann das da auch gerne machen. Also pinkt uns einfach an, gibt auch wieder ein Pad dazu oder kommt einfach zu einem Call und klingt euch mit ein. Ja, was haben wir sonst noch aus der Richtung? Ja gut, das ist noch eine andere Aktion. Das hatte ich ja erwähnt, letztes Jahr auf dem Chaos Communication Congress im Dezember in Hamburg habe ich ja so ein kleines Open Science Meeting organisiert und war da erstaunt, wie gut das angekommen ist. Und das war super spontan organisiert. Das ist mir so am Tag vorher oder am zwei Tage vorher mir so eingefallen, ach, das könnte man ja auch noch machen. Und dann waren da gleich 20 oder mehr Leute. Und wir haben dieses Jahr wieder einmal das große Glück, dass das Chaos Communication Camp stattfindet. Das ist ja ein Haufen Nerds im Freien. Das ist wirklich ein Erlebnis. Alle 4 Jahre organisiert der Chaos Computer Club so ein Camp. Alle 4 Jahre macht das die holländische Gemeinschaft. Das heißt, man hat alle 2 Jahre so ein Camp. Und dieses Mal ist es wieder in Deutschland, also in der Nähe von Berlin. Ich habe den Ort jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber gut, das kann man rausfinden. Und wir überlegen gerade, ob wir da nicht auch wieder ein Meeting machen, wenn nicht sogar so ein Village fahren. Ein Village auf so einem Camp ist, dass sich halt Gleichgesinnte zusammentun, da zusammen zelten und vielleicht Aktivitäten anbieten. Und da könnte man halt alles machen. Da könnte man Workshops machen, könnte man Hackathon machen, könnte man sich einfach zusammensitzen, an einem Projekt arbeiten. bei mir ist es noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich es schaffe, hinzugehen oder die ganze Zeit da zu sein. Und wenn ich komme, dann komme ich auch mit Familie. Das heißt, ich werde auch nicht hundertprozentig da sein können. Aber ich denke, wenn wir da genug Interessierte zusammenbringen, dann kann man da wirklich was reißen und eine schöne Anlaufstelle für Interessierte bieten. Sei es jetzt nur ein Workshop, den kann man auch kürzer machen, sei es dieses Village, und wer da noch sich einklinken möchte, ist jetzt herzlich eingeladen, sich da mal zu beteiligen. Und das habe ich jetzt auch auf der internationalen Liste mal gepostet, auf der internationalen Mailingliste für Open Science. Mal schauen, wie das ankommt. Ja. Mhm.
Als letzte Meldung aus der Rubrik, weil es da, glaube ich, am einfachsten reinpasst. Die Open Knowledge hat einen neuen CEO. Und das ist für jemanden, der sich so in der Welt der Wikipedia und sowas bewegt, kein Unbekannter. Denn ab April diesen Jahres ist Pavel Richter der neue CEO der Open Knowledge Foundation.
Oder? Auch ein usual suspect, muss man sagen, ein üblicher Verdächtiger in der ganzen Szene.
Genau, ist nämlich seit 2009 Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland. Und war, glaube ich, bis irgendwann 2014 Vorstand des Wikimedia-Vereins und auch Geschäftsführer der Wikimedia-Fördergesellschaft, wenn ich mich nicht täusche. Sehr umtriebiger Mensch.
Genau. Ja, ja. Das ist, denke ich, dann abschließend zum Thema Aktivismus zu sagen, würde ich mal so sagen, dann gehen wir gleich weiter in die nächste Rubrik, unsere Open Access und License Gruppierung. Und da ist zum einen, gab es den Hinweis vom Bernd Rupp, und zwar, dass der Open Access, oder es gibt den Open Access Newsletter der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich glaube, wir hatten den auch schon mal besprochen. Mhm. Er hat bei mir persönlich noch nicht den Weg in meinen RSS-Reader geschafft, und jetzt hat er das. Das ist, denke ich mal, ganz nett. Also das ist wieder so eine Quelle, wo man reichlich Sachen zusammengetragen bekommt, aus diesem Felde. Das können wir jedem nahelegen, sich da entsprechend zu subskribieren. Also, wie sagt man das auf Deutsch?
Abonnieren.
Den Feed zu abonnieren, genau. Abonnieren, ja. Was auch immer, genau.
Ist, glaube ich, aus der, oder schon ein bisschen her, dass das gestartet wurde, aus den Aktivitäten des, meine Güte, mir fehlen heute die Worte, des Helmholtz Open Science Koordinationsbüros, in dem der Heinz Pampel sehr, sehr lange gewirkt hat und da einiges angestoßen hat.
Genau. Genau, gut. Dann haben wir gleich das Nächste. Das war ein interessanter Post, auch wenn er die Sachen nicht ganz klar mit Zahlen benennt. Aber es geht immer darum, wenn man sich mal vor Augen hält, unser Lieblingsjournal, oder ich sag mal mein Lieblingsjournal, PJ, mit seinem doch sehr herausfordernden Preis von $99 für sozusagen eine lebenslange Publikationsgebühr, beziehungsweise 190 beziehungsweise 299, fragt man sich ja, wie machen die denn das? Das ist ja irgendwie zu günstig, dass das läuft. Und da gibt es diese schöne, PJ can't post be last because the numbers don't add up. Und er trägt einfach ein paar Gründe zusammen, warum es wahrscheinlich aufgeht. Er kann natürlich keine konkreten Zahlen hier nennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer der Autor ist hier, aber das ist auch eine Gruppe von Autoren.
Ne? Genau, unter anderem Mike Taylor, der nicht unbekannt ist.
Genau. Aber ich weiß jetzt nicht, wer den Artikel hier selber verfasst hat. Wie auch immer, auf jeden Fall aus dieser Ecke kommt das Ganze. Und das ist halt ein geschlossenes Business, von daher kann man leider nicht sehen, wie hier die Gelder fließen. Aber er hat hier ein paar sehr valide Punkte hier zum Besten getan. Das eine ist natürlich, dass der Pete Binfield, der, wie er selbst hier sagt, irgendwie der die meiste Erfahrung von allen Menschen, die auf der Welt leben, hat, wenn es darum geht, Open Access Megajournale zu fahren, weil der halt vorher bei Plus One war. Dann, wer sitzt auch noch mit dabei? Tim O'Reilly, der irgendwie die meiste Erfahrung auf der Welt hat, wie man mit offenen Content irgendwie Geld verdient, also O'Reilly Media. Ja, das ist auch, denke ich, vielen ein Begriff. Dann auch noch der Vorteil, da das Ganze CC BY CC BY lizenziert ist, wird das Ding und bei PubMed Central wird das Zeug auch nie flöten gehen. Also das ist sozusagen ein Vorteil. Dann wird das Ding auch nicht wieder verschlossen werden können, weil es eben mit CC BY auch entsprechend freigängig zugänglich ist. Und er meint, wahrscheinlich haben wir einfach diese Gewohnheit akzeptiert, dass wir irgendwie für so ein Paper durchschnittlich $5,000 zahlen. Und das ist einfach eine Gewohnheit, ein Habit, was man ändern sollte. Naja, und außerdem gibt es halt auch zahlreiche Universitäten und Organisationen, inklusive Harvard, MIT und solche Sachen, die da entsprechend schon im Boot mit drin sitzen und sich da auch eingekauft haben, im Sinne von, dass man da relativ leicht publizieren kann. Also auch wenn keine konkreten Zahlen da sind, klingt es doch sehr danach, als ob sich das ausreichend rentiert, denn es sitzen ausreichend Leute in diesem Boot, die einerseits die zwar diesen offenen Gedanken haben, aber auch gleichzeitig sich mit den entsprechenden Business-Zahlen auskennen. Mhm. Also
die Diskussion unter dem Blogpost ist übrigens auch ganz interessant. Unter anderem hat sich Jason Hoyt zu Wort gemeldet, der einer der Mitbegründer von PeerJ ist. Ich glaube, Jason kam damals von Mendeley. Mhm. Der meinte, hat sich inhaltlich dazu geäußert und meinte halt, ja, vollkommen richtig, wenn man das Ganze als Organisation, und das ist PeerJ nun mal auch, eine, die natürlich auch das eigene Weiterleben und wahrscheinlich auch das eigene Wachstum anstrebt, betrachtet, dann muss es irgendwann dazu kommen, dass man einen Anzahl N pro Monat publizieren kann, damit auf PeerJ nachhaltig existieren kann. Und nach seiner Einschätzung, er hat da jetzt auch keine Zahlen dazu genannt, aber nach seiner Einschätzung ist PeerJ so weit, dass sie diese Anzahl von monatlichen Publikationen, die dafür notwendig ist, innerhalb des nächsten Jahres oder des vor uns liegenden Jahres erreichen werden. Was ich schon ziemlich interessant finde. Also, dass PeerJ 2 Jahre, glaube ich, jetzt nach Gründung, oder erst ein Jahr, ich bin mir gar nicht sicher gerade.
Nee, sind schon 2. Genau. Oder zwei. Sogar noch länger. Ne? War es nicht über 2012 schon? Ich bin mit.
Ja. Moment. Also auf jeden Fall relativ kurz danach diesen Punkt erreichen würde, sozusagen so einen gefühlten Break-Even-Point, das ist schon beachtlich. Insofern, also auch mal in die Kommentare gucken, da gibt es den einen oder anderen durchaus lesenswerten Beitrag noch.
Kleine Anmerkung zum Datum, das war 2012, im Juni wurde es gestartet, hat Paper ab 3. Dezember 2012 angenommen und der erste Artikel wurde dann im Februar 2013 publiziert. Okay, gut. Aber soll heißen, also das ist ein Modell, was mit hoher Wahrscheinlichkeit fliegen wird. Okay. Wenn man jetzt allerdings keine Lust hat, irgendwie sowas zu machen, sondern sein eigenes Journal hosten möchte, nicht ganz, da haben wir den nächsten Artikel parat. Und zwar kommt das aus dem Hause eLife. Ich glaube, das ist einer von den eLife-Leuten, meines Erachtens, die das geschrieben hat. Und zwar eLife, wir erinnern uns sozusagen, das große Flaggschiff der Open Access Zeitschriften werden, was halt sehr selektiv ist. Ne? Währenddessen PeerJ ist sozusagen möglichst offen für alle und auch durch geringe Preise zugänglich und kein großer Filter bezüglich wissenschaftlicher Relevanz, denn Relevanz, was heißt das schon? Ne? Kann ja irgendwann mal relevant sein. Aber eLife will dadurch höhere Filter entsprechend auftreten und sozusagen ein Gegenpol zum geschlossenen, ich nenne es immer Dreigestirn, Nature, Cell, Science, liefern. Und die haben eine Menge Software entwickelt und die geben sie entsprechend frei, sodass man das theoretisch selber hosten könnte. Also auch mit deren Technologien. Das eine ist dieser Lens Reader. Ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer schon mal gemacht haben, aber das sollte man unbedingt mal machen. Und zwar auf die Seite von eLife gehen und sich mal die Sachen in dieser Lens anschauen. Das ist einfach ein ganz anderes Lesen von Zeitschriften oder von Artikeln, weil man auf der einen Seite, also man hat so ein Zwei-Spalten-Format, auf der einen Seite sieht man da den Text und auf der anderen kann man dann direkt auf die Referenzen, auf die Bilder oder Abbildungen und Tabellen springen. Das ist sehr schön. Und es ist nicht sozusagen diese, oh, ich habe hier totes Holz und jetzt mache ich das digital, also PDF, sondern hier hat man eine sehr frische, sehr moderne Art, solche Publikationen zu lesen. Wir hatten das schon mal diskutiert, glaube ich, als sozusagen, wie war das? Als ResearchGate hier geschlossenes Format zum Besten gegeben.
Genau.
Da hatten wir es grob als Gegenbeispiel, als offenes Gegenbeispiel geliefert. Und jetzt ist mittlerweile auch viele Software aus diesem Stack ist jetzt sozusagen verfügbar. Das heißt, auch andere Journale können das, so ich das sehe, kostenlos, ich glaube, es ist sogar Open Source, wenn ich mich hier recht entsinne, entsprechend auch einbinden und laufen lassen.
Genau, ist auf GitHub verfügbar.
Ja. Gut, dann nähern wir uns schon fast, ich würde es fast als zentralen Aufhänger oder als der große Knüppel in unserer Hand jetzt irgendwie fast preisen. Und zwar gab es eine Studie von der Digital Library, also Max Planck Digital Library. Und das ist eine Studie, die eigentlich sagt, wir können ohne zusätzliche Kosten eine komplette Transition von Closed Access, also von Subscription-Based Publishing zu Open Access fahren. Die haben halt Zahlen vorgelegt, die haben geschätzt, okay, ein durchschnittliches, oder ja, wir zahlen etwa 3.800 bis 5.000 Dollar für jede geschlossene Publikation und sehr viel weniger für Open Access. Und das heißt, konsequenterweise spricht das dafür, alles auf Open Access zu laufen zu lassen, weil es erstens günstiger ist und zweitens mehr Features bringt. Das heißt, jeder kann an diese Sachen rankommen. Und von daher gibt es überhaupt keinen Grund, die Sachen geschlossen zu fahren. Und das ist, denke ich mal, ein sehr schönes Werkzeug, um Leute zu überzeugen. Denn hier hat man es wirklich schwarz auf weiß. Man muss auch sagen, diese Studie ist relativ zugänglich, wie ich finde. Das sind, glaube ich, 11 Seiten. Ja, ich glaube, 11 Seiten. Und dann haben sie auch immer schön diese Kernthesen herausgestellt. Wie nennt es hier? Insights, glaube ich, ne? Ja.
Ja.
Und das sind, glaube ich, wie viel sind es? Vier Insights sind da ganz klar herausgestellt. Das kann man sehr gut Leuten mal in die Hand drücken und sagen, hier, wenn du es selbst nicht glaubst, hier sind die Fakten. Und das, denke ich, sollten auch die Policymakers, die Politiker oder Leute, die entsprechende Entscheidungen durchsetzen können, mal lesen. Es gab einen Artikel in der FAZ dazu, der, glaube ich, auch relativ gut ankam, wie auch hier, wie häufig, ich habe es schon häufiger kritisiert, ohne Zitation oder Link zur originalen Studie. Das ist immer wieder heftig. Ich bin wieder erstaunt und kann ich hier gleich einhaken. Einer meiner erfolgreichsten Tweets, die ich je hatte, mit, ich glaube, über 185 Retweets mittlerweile, ist folgender. Dear journalist, if you write an article about a scientific study, please add a link to the original work or cite it properly. Thank you, Kay. Ja, könnt ihr das mal bitte alle mal machen? Wenn ihr irgendwie einen Artikel schreibt, liebe Journalisten, über einen Artikel, also über einen wissenschaftlichen Artikel, packt doch bitte den Link oder die Zitation hin. Ich glaube, in dem FAZ-Artikel war das auch der Fall, dass es fehlte. Wenn ich jetzt hier jemanden Unrecht tue, bitte entschuldigen, aber es gibt zu viele Beispiele, wo das leider nicht der Fall ist.
Das wird aber trotzdem nicht passieren.
Ja.
Also ich muss dich da leider enttäuschen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dazu in diesen Dinosauriermedien habe ich immer das Gefühl, ist dazu, sprechen da zwei Dinge dagegen. A, immer noch die Angst, oh Gott, wenn ich irgendwo hinlinke, wo im Zweifel sogar mehr Informationen stehen als das, was ich hier gerade aufbereitet habe oder geschrieben habe, geht der Leser eher dahin und ich verliere ihn. Und B, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich sofort und offen auf die ursprüngliche Quelle linke, dann muss ich mich ja echt vorsehen, was ich hier in meinen Artikel schreibe, weil es ist sofort und mit einem Klick überprüfbar. Das heißt also, jede Analyse, jede Einschätzung, jedes Zitat muss ich wirklich sauber durchdenken und verargumentieren.
Oder ein sauberer Journalismus.
Genau. Und wenn du dir anguckst, wie viel Zeit in solchen, bei weitem nicht immer, sogar keine Generalisierung, aber das ist immer mein Eindruck dessen, wie viel Zeit viele Journalisten für solche Artikel haben, das geht nicht.
Das, ja, klar, ist ein monetärer Druck dahinter, möglichst schnell viel Output zu generieren und das haben wir alle sozusagen. Ne? Das ist das gleiche Problem wie überall.
Ja. Da ist halt, na klar ist der Artikel mit einem bisschen Google-Arbeit sofort findbar, aber genau diese Google-Arbeit werden halt die wenigsten tun.
Genau, das ist einfach eine zusätzliche Hürde und in dem Fall, die haben nur die deutsche Übersetzung hingeschrieben, das heißt den Originalnamen dieser Publikation hatte ich gar nicht parat. Und ich glaube in dem Fall auch nicht mal einen Autor oder sowas in der Art. Da muss man wirklich was machen. Und das kann ja nicht sein. Deshalb, liebe Hörer, wenn ihr sowas wieder seht in einer Zeitung, schreibt doch in die Kommentare, hallo, das nächste Mal bitte den Originallink dazu packen. Also das muss einfach dann über den Prügel kommen. Ich denke, da gibt es verschiedenste Sachen. Das eine ist natürlich, da gibt es verschiedene Gründe, dass es auch für den Autor das nicht zu machen. Aber es gibt ja auch vielleicht den Selektionsdruck des Lesers, der dann sagt, okay, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr für mich kein ordentliches Medium mehr, dann gucke ich mir das woanders an bei Leuten, die das machen. Also meine vielleicht naive Hoffnung.
Ja.
Ja, na gut, okay, gut, dann...
Was mir da gerade bei auffällt, erinnerst du dich noch, dass wir hier mal vor ein paar Folgen auf einen Fatzer, also wir haben, was mir ursprünglich aufgefallen ist, wir haben ja des Öfteren tatsächlich mal Fatzartikel dazu. Mhm. Also mehr als Zeit, obwohl die auch relativ häufig darüber schreiben, aber definitiv mehr als Süddeutsche oder Ähnliches. Jetzt weiß ich nicht, warum, wodurch das kommt, ob das ein Bias, so ein Leser-Bias ist, den du hast oder den ich habe, oder ob die FAZ im Vergleich zu anderen tatsächlich ein bisschen mehr über Open Access und damit zusammenhängende Konstrukte berichten. Da müsste man mal dieses Tool, was es irgendwo im Netz gibt, wo man sozusagen Zeitschriftenarchive nach Schlagwörtern durchsuchen kann, mal benutzen. Das wäre ja mal ganz spannend. Cool. Aber was mir auch auffällt, ist, dass die FAZ bei uns, so oft wir sie hier schon hatten, immer entweder, also total polarisiert hat. Entweder es waren super Artikel, oder es hatten, oder wir konnten dem total widersprechen, wie diesem, was war der letzte, dieser Wirtschaftstyp da. Und bemerkenswerter, und daran fällt mir dann immer auf, dass es tatsächlich wieder nur an dem Journalisten, der das Ganze schreibt, liegt. Es gibt auch von den großen Blättern sozusagen keine Linie. Die wie sie sozusagen so einem Konstrukt
wie
Open Access gegenüberstehen.
Keine Agenda in dem Sinne.
Genau, genau. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also ist jetzt nicht überraschend, aber das fehlt halt irgendwie.
Ja, wobei das ist eigentlich doch erfreulich, ne? Das ist sozusagen so ein Medium, wenn man das jetzt mal sehr naiv sieht, soll ja eine Plattform Diskurs sein, eine Plattform für Diskurs und Diskussion sein. Und von daher ist ja nett, dass die da keine Agenda vorgeben und jeder Autor sich da entsprechend ausbreiten kann. Ich könnte natürlich fast schon so vermuten, oder nicht vermuten, aber ich könnte es verstehen, wenn die natürlich mehr die Tendenz hätten, eigentlich in die geschlossene Richtung zu argumentieren, weil das ihrem Businessmodell ähnlicher ist. Aber da sehe ich zumindest nicht, dass da irgendwelche Zwänge aufgebaut werden. Sonst hätten wir solche Artikel da nicht gehabt. Ne? Das ist ja.
Also zumindest hätte ich dann sowas erwartet, das sehe ich aber auch bei manchen Fachmagazinen, in dem Moment, wo ich über Open Access schreibe, vielleicht auch wirklich die Grundsätze sozusagen des Ganzen auch zu transportieren. Das ist jetzt bei der FAZ vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt ja tatsächlich auch Publikationen über, also wissenschaftliche Publikationen über das ganze Thema Open Access, wie wir es gerade hatten. Und bemerkenswerterweise ist vieles davon halt nicht Open Access. Also du untersuchst etwas, was... Und nimmst diesen, machst sozusagen das Konträre oder verhältst dich konträr dazu. Das finde ich immer.
Das ist bizarr.
Ja, das ist irgendwie so wissenschaftlich-kognitive Dissonanz.
Wasser predigen und Wein trinken.
Ja, genau. Ja. Gut. Ist aber auch leicht gesagt von jemandem, der halt nicht innerhalb des Wissenschaftssystems arbeitet.
Ja, ich habe ja sozusagen die gleichen. Wie sagt man, Constraints, Einschränkungen sozusagen, man kann es ja leider doch nicht immer ganz entscheiden. Mhm. Also von daher, naja, gut. Ja, gut. Haken wir ab. Soll allerdings heißen, dass es wirklich eine sehr wichtige Publikation war, die das noch untermauert, dass wir mit Open Access ohne Mehrkosten fahren können und damit die Welt ein Stückchen besser machen, günstiger, und jeder darf das Wissen lesen, so wie es eigentlich sein sollte. Ja. Gut. Auch aus der Open Access Ecke, wir hatten schon häufiger die Plattform openaccess.net angesprochen. Das ist so die deutschsprachige Informationsplattform. Ist das eigentlich richtig nur deutschsprachig eigentlich? Doch, ne? Gut, die haben es auch in Englisch, das weiß ich, aber es ist eigentlich so aus dem deutschen Bereich kommend. Und die sind jetzt in einem neuen Gewande wieder anzutreffen. Die haben ihre Webseite überarbeitet. Es ist alles etwas aufgeräumter. Und ich hatte es gleich mal erwähnt, ich wurde da gebeten, für den Fachbereich Biologie mal zusammenzufassen, wie ist denn da der Status Open Access wie und auch Open Science, muss man sagen, die sind da schon etwas weiter, also wir haben es etwas weiter ausgedehnt, den Open Access Begriff, und das ist jetzt auch da zu finden. Das fand ich ganz nett, dass ich mich da verewigen konnte. Mhm. Ja, genau. Dann, was haben wir sonst noch aus der Ecke? Ah ja, genau, Faculty 1000 Research, wir erinnern uns, auch eine neuere Publikationsform im Sinne von ein Journal, was unter anderem offenen Peer Review praktiziert. Die werden jetzt das Community-Journal oder eines, muss man glaube ich sagen, eines der Community-Journale von der ISCB. ISCB ist die International Society of Computational Biology, und das kann ich mit Stolz sagen, ich bin Mitglied dabei. Also nee, ich find's wirklich gut, dass sie das entsprechend gemacht haben und dass ich da als teuer zahlendes Mitglied endlich mal was sehe für meine Kröten. Nein, also die machen schon andere Services, aber es ist schön, dass die jetzt Faculty 1000 Research genommen haben, um Sachen entsprechend zu kommunizieren, um da Publikationen dran zu fahren. Da könnten sie bei weitem schlechter fahren. Hm? Also der Weg ist gepflastert voller Tretminen wie Elsevier und so. Und es gibt einfach genug Leute in dieser Bioinformatics-Community oder Computational Biology-Community, die entsprechend offen genug denken und das hier jetzt auch durch diesen Schritt entsprechend manifestieren. Das ist schön. Das ist, glaube ich, auch als Beispiel für andere Gemeinschaften zu sehen. Denn die nennen es, glaube ich, hier sozusagen ein Channel, also ein Kanal für diese Community. Das heißt, man hat unter diesem Dach von Faculty 1000 Research hat man dann sozusagen einen Kanal, in dem diese Publikationen dann gelistet werden. Und das ist eigentlich das, was ich auch schon häufig gesagt habe. Eigentlich brauchen wir nur eine große Datenbank. Und dann organisiert man sich um Schlagwörter, um Communities innerhalb dieser ganzen Sache. Sei es jetzt auf Plus One, sei es jetzt auf PJ oder was auch immer, oder sei es eine komplett anders gefahrene Sache. Man braucht nicht irgendwie 5000 verschiedene Journale oder wie viel es auch immer gibt, sondern man könnte eigentlich eine Plattform machen und darunter diese Communities organisieren. Natürlich ist ein bisschen technische Konkurrenz auch nicht schlecht, um da ein bisschen Fortschritt zu gewährleisten, aber man könnte es zumindest runterkochen. Und hier ist das entsprechend mal ein erster Ansatz und mal gucken, welche Gesellschaften noch folgen oder welche Communities noch folgen und das ähnlich machen.
Die ISCB ist ja als diese Dachorganisation, mhm, hat ja selber offizielle Journals, unter anderem das PLOS Computational Biology Journal, ne?
Genau, mhm, genau. Das ist unten auch mit dabei.
Wie steht denn solche, also ich vermute mal, dass ihr gegenüber solchen Bewegungen wie Open Access, Open Science, dass die ISCB da positiv gegenübersteht und das Ganze
relativ progressiv. Mhm. Ja.
Gibt es denn so ein Credo innerhalb so einer Gesellschaft, wie damit umzugehen ist? Also versucht man das aktiv auch zu fördern und an alle Mitglieder zu kommunizieren? Oder kommt diese Offenheit gegenüber diesen Bestrebungen tatsächlich aus der Initiative von einzelnen Mitgliedern in die Gesellschaft?
Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass es mehr eine Initiative bisher ist von einzelnen Mitgliedern, aber die das wahrscheinlich stark genug verankern wollen. Aber mhm, ich als Mitglied habe noch nicht mitbekommen, dass es da jetzt feste Statuten gibt, die das so vorschreiben. Ich sehe aber, welche Leute da drin sind, so wie, wer ist denn da drin? Gute Frage ist, ich dachte, so Leute wie Alex Bateman und Rolf Abweiler und solche Leute, die das entsprechend, Rolf Abweiler kommt, haben wir auch später, und Evan Burney und so, die alle ziemlich der Offenheit sehr, sehr zugetan sind. Ich denke, diese Leute pushen das da drin. Aber ich bin da auch nicht weit drin, um ganz ehrlich zu sein. Wie ich schon sagte, ich bin da zwar Mitglied, aber das ist hauptsächlich, um auf die Konferenzen etwas günstiger zu kommen. Mhm. Ich sehe auch, die hatten, oder ich weiß noch, bei der letzten ISMB, wo ich war, hatten die auch diese eine Wikipedia-Competition, muss ich auch ganz sagen, weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber die sagen wir so, diese Verknüpfung, diesen offenen Inhalten ist schon länger gegeben, kommt wahrscheinlich von einzelnen Mitgliedern, und ich sehe noch keine Regeln, die wirklich sagt, es muss alles offen sein.
Mhm. Also ich meine, sie nutzen ja schon, also Faculty 1000 ist ja sehr eng mit der ISCB verbunden, oder beziehungsweise die ISCB nutzt die verschiedenen Outlets von Faculty 1000. Ich glaube, die Poster von den ganzen Sessions, genau, sind auch immer gleich auf Faculty 1000 Prime, genau, und sowas. Also das scheint ja schon eine sehr, sehr enge Nutzungsbeziehung zu sein. Mhm. Und ich meine, ist ja auch klar, du hattest ja gleich am oder recht früh am Anfang schon gesagt, dass gerade aus der Bioinformatik natürlich sehr, sehr viel Bestrebungen hin zur Offenheit kommt, weil da ist natürlich, das natürlich ein Bereich ist, der sehr, sehr stark davon lebt, dass große Datensätze auch offen verfügbar sind, ne? Und dass man sozusagen an Informationen rankommt, ohne selber in der Situation zu stehen, dass man sie erst erzeugen muss und da wieder Geld verbrennen muss, sondern dass man das, was andere schon erzeugt haben, für sich nutzt und versucht, mit neuen Blickpunkten zu betrachten.
Ja, da kann ich gleich was einhaken, was ich eigentlich für später für Open Data mal vorgesehen hatte, für unsere Open Data Sektion. Und zwar, ich war auf einer Konferenz, war ich eingeladen als Speaker, CBTech Symposium in Bielefeld, wo es diesmal sehr um Bioinformatik ging. Und da haben sie unter anderem den Rolf Abweil eingeladen, der, ich glaube, ich weiß gar nicht, was der offizielle Titel mittlerweile ist, ist der Chef vom EBI in Hingston, also ein Teil vom Amble. Und der hat halt schon gesagt, dass ja, die Bioinformatik von vornherein immer sehr offenbar, Joint Associate Director, Amble EBI ist, das nennt sich das jetzt offiziell. So. Und der hat gesagt, dass die Sequenzierdatenbanken schon von vornherein, das heißt schon von 1982, als die ersten Sequenzierungen gemacht wurden und das dann in Datenbanken gekippt wurde, die waren schon von vornherein immer offen. Das heißt, dieses Feld, wie du selber sagst, einfach weil es auch darauf aufbaut, dass es an Daten rankommt, hatte schon immer Bestrebungen und immer das richtige Gefühl dazu, diese Sachen offen zu halten. Mhm. Und dann ist natürlich diese Verbindung natürlich zu solchen offenen Journalen relativ natürlich. Mhm.
Ja, ich glaube, so aus meiner Wahrnehmung ist die Biologie oder Bioinformatik und die Geowissenschaften sehr, sehr stark von Anfang an schon in diesem Datensharing Wiedernutzen Betrieb drin gewesen. Einfach weil es unglaublich aufwendig ist, diese Daten zu erzeugen, und diese Datensätze halt auch wahnsinnig groß sind und man da sehr viel aus einem Datensatz an unterschiedlicher Forschungsleistung herausholen kann.
Ja, die Nachnutzung. Ja. Das ist ganz klar, dass man da verschiedene Sachen aus den gleichen Sachen herausdrücken kann und die verschiedenen Blickwinkel dafür sorgen, dass ja, dass das doch ganz unterschiedliche Erkenntnisgewinn mit sich bringen kann. Aber ich fand es ein schönes Statement von dem Rolf Abweiler, dass er da einfach ganz klar auch gesagt hat, das ist essentiell für uns. Das ist, hängt unter anderem mit diesem Elixir zusammen. Das ist ein neues Programm, um Infrastruktur auch zu sharen. Und auch da geht es halt darum, möglichst offen mittlerweile an die Sachen heranzugehen und das zu Leuten zugänglich zu machen. Und von daher, und nochmal, der Rolf Abweiler ist auch Community oder ist in dieser ICB-Community auch fest verankert und denke ich auch jemand, der da viel Einfluss hat. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass von solchen Leuten da viel, viel in die Richtung gepusht wird.
Wenn man sich mal seine Publikationsliste anguckt, die vom Rolf Abweiler, da gibt es schon im Jahre 1995 sowas wie European Protein and DNA Data Library Resources. Ne? Also schon sehr, sehr früh den Datenaggregierungs- und zur Verfügungstellungsansatz, wenn man sozusagen den Bibliotheksansatz dahinter vermutet.
Mhm. Ja.
Ja, schon cool.
Ah ja, gut. Ja, aber wie schon gesagt, also wenn was heißt wie schon gesagt, wenn irgendjemand da tiefere Einblicke hat in die, ob es da wirklich ein Mandat schon gibt, bitte sagen, ich bin da nicht tief genug drin in den Policies von dieser Gruppierung. Ja. Okay, dann geht's weiter. Was haben wir denn sonst noch? Ja, dann sind wir eigentlich mit unserem Open Access und Lizenzen Teil erst einmal durch. Und können dann gleich in die Tools eintauchen. Und zwar, da gab es auch ein Hörerhinweis von dem Frank Römer. Und zwar ist das ein Tool, was er selber gemacht hat, beziehungsweise ist es eine Library. Und zwar geht es um etwas, das nennt sich libinclude. Libinclude ist eigentlich eine Möglichkeit, Libraries für Shell-Skripte zu generieren. Und das, ich habe es leider nicht getestet, aber es ist sehr attraktiv. So wie man das von anderen Programmiersprachen kennt, indem man sozusagen Libraries generiert mit Funktionen, die man ja mehrfach nutzen kann und nicht jedes Mal neu implementieren durch die Gegend kopieren möchte, kann man hier eine Library erstellen, also eine zentrale Datei, die diese zentralen Funktionen entsprechend beinhaltet und kann sie dann einbinden und wieder aufrufen. Und das ist hier mal für Shell-Skripte dann entsprechend implementiert, was vorher halt oder was so einfach nicht möglich ist. Das ist, denke ich, schön. Und wer viel damit arbeitet, dem kann das vielleicht helfen.
Und wir erinnern uns, dass du uns mal in einer der zurückliegenden Folgen erklärt hast, dass die Shell-Skripte besonders für diejenigen, die mit Datenauswertung arbeiten, der leichteste Weg von A nach F über G nach Z sind.
So in etwa, genau, auf jeden Fall. Ja, da kann man fast noch einhaken. Da gibt es gerade auch eine nette Entwicklung. Und zwar gibt es die Common Workflow Language.
Oh ja.
Da kann ich mal nachschauen. Und zwar, es ist richtig, momentan sind die Shell-Skripte, beziehungsweise man kann sowas natürlich auch in Python oder in anderen, sagen wir mal, Skriptsprachen machen, die dann hier sozusagen als Glue, als Leim zwischen verschiedenen Tools fungieren, nutzen. Aber es gibt auch viele, ja, sagen wir mal, Workflow-Systems, sowas wie Galaxy oder Taverna oder solche Sachen, was man vielleicht schon mal gehört hat. Die haben alle ihre eigene Art, diese Sachen dann darzustellen. Das lässt sich nicht unbedingt gut austauschen. Und es gibt jetzt diese Bewegung oder diese Gruppierung um die Common Workflow Language. Also ja, da geht es darum, eine Art der Formalisierung für solche Workflows zu finden und zu beschreiben und auch eine Referenzimplementierung zu schaffen, die dann genutzt werden kann, um ja diese verschiedenen Tools eine Sprache sprechen zu lassen. Theoretisch kann man sich dann solche Dateien auch selber manuell schreiben oder halt mit irgendwelchen Editoren aufsetzen, also irgendwelchen Workflow-Editoren aufsetzen. Letztendlich geht es darum, ich habe irgendwie Tool A, was irgendwie eine Konversion in eine andere durchführt, dann mache ich einen anderen Datenprozessierungsschritt und das möchte ich in so einer Sprache oder mit so einer Sprache abbilden können. Und es geht sogar noch weiter, die wollen dann auch noch Docker nutzen. Das ist noch ein ganz anderes Thema, was da jetzt auch reinpasst in die Tool-Section. Also Docker, ja, jetzt machen wir eine Menge Fässer hier auf. Docker ist eine Art, sagen wir so, das nächste, was drankommt, ist, sagen wir mal, so eine Virtual Machine, eine virtuelle Maschine, in der man seine Applikation laufen kann. Allerdings ist Docker sehr viel leichtgewichtiger. Soll heißen, man muss da nicht erst eine virtuelle Maschine hochfahren und kann darin seine Programme laufen lassen, sondern es nutzt den Linux-Kernel des eigenen Host-Systems. Das macht es deshalb auch etwas weniger portabel, sagen wir mal so, als eine Virtual Machine, aber es macht es natürlich auch sehr, sehr, sehr viel leichtgewichtiger. Und man sieht das in verschiedensten Bereichen, das ist Docker gerade der heiße Scheiß, im Sinne von, es macht das Deployment, also das Ausliefern, sehr viel einfacher und führt dazu, dass Leute sogenannte Microservices schreiben, die dann wieder miteinander kommunizieren über Schnittstellen. Das hilft zum Beispiel irgendwelchen großen Firmen, bestimmte Services parat oder bereitzustellen, wo die einzelnen kleinen Komponenten von verschiedenen Teams bearbeitet werden können, die einfach nur über diese gemeinsamen Schnittstellen, die vordefiniert wurden, dann entsprechend kommunizieren können. Okay, es wird vielleicht etwas zu technisch und kompliziert, aber Docker ist eine Möglichkeit, sagen wir so, Sachen reproduzierbar zu machen oder Tools reproduzierbar und leicht installierbar zu machen. Mein Tool Redemption habe ich zum Beispiel auch so in so einem Docker-Image bereitgestellt. Und mit Docker kann hier auch ein Teil von dieser Common Workflow Language Lösung werden, sodass man relativ einfach diese Workflows dann implementieren kann und ausführbar machen kann letztendlich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert und zu technisch, aber letztendlich geht es darum, okay, wir haben Daten, wir wollen diese Daten prozessieren, wir können die Schritte, die dafür nötig sind, irgendwie formal darstellen und dann diese formale Darstellung nutzen, um diesen Workflow wirklich auszuführen. Und das ist hier der gemeinsame Startpunkt, diese Common Workflow Language. So vielleicht mal grob. Kann man das so nachvollziehen, so als jetzt vielleicht nicht ganz so in der Materie drin? War das überschaubar oder hast du konkrete Fragen?
Also einigermaßen. Für denjenigen, der sich überhaupt nicht mit der Programmierung auseinandersetzt, ist das, glaube ich, relativ schwer nachzuvollziehen, wo was jetzt wie ansetzt. Aber ich glaube, es ist für jeden nachzuvollziehen, dass du für Datenauswertung und den Umgang mit Daten, Datenmodellierung bis hin zu vielleicht sogar schon bei der Datenerhebung bestimmte Tools brauchst und das einfach unglaublich viel Zeit kostet, jedes Mal etwas neu zu machen und von null auf neu zu machen, sondern es viel, viel sinnvoller ist, bestehende Teile vielleicht in deine eigene Lösung zu integrieren. Und ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Ansätze, wie man sowas hinbekommt und dass man da einen Ansatz versucht zu finden, der nachvollziehbar und so modular ist, dass man da sehr, sehr viele Möglichkeiten andocken kann. Das ist, glaube ich, ein ziemlich nachvollziehbarer Punkt.
Mhm. Vielleicht doch mal so als kleiner Einwurf. Man versucht sich hier ein bisschen an der Unix-Tool-Philosophie zu orientieren. Ich weiß nicht, ob das Ihnen jetzt klar ist, aber Unix oder zumindest die Shell-Tools in der Unix-Welt sind letztendlich Tools, die eine Sache, sagen wir mal, perfekt oder ideal machen. Also ein Tool soll eine Sache sehr gut machen, stabil laufen und dann die eigentliche Mächtigkeit wird dadurch generiert, dass man diese Tools sehr einfach durch Pipes, was auch immer das jetzt sein mag, erstmal verknüpfen kann. Und einfach durch dieses Zusammenpuzzeln Workflows generieren kann, die sehr, sehr mächtig sind und sehr, sehr, eine Lösung sehr einfach gestalten. Und Ziel dieser Common Workflow Language ist sozusagen dieses Verknüpfen zu beschreiben. Und das soll dann wiederum motivieren, mehr so kleine Tools zu schreiben, die Sachen halt ideal lösen und die dann in diesen Workflows zusammengefasst werden können. Es gibt noch ein anderes Ding, was auch in diese Richtung oder in diese Kerbe schlägt. Es nennt sich The Small Tool Manifesto for Bioinformatics. Das sollte man vielleicht gar nicht auf Bioinformatik einschränken. Das ist einfach so die Idee, ja, wir wollen kleine Tools schreiben, die möglichst ideal laufen und eine Aufgabe sehr gut machen, um die dann wieder miteinander verknüpfen zu können. Sie können das mal verlinken. Und das ist, denke ich, eine relativ sinnvolle Herangehensweise.
Das ist vielmehr der Schwierigkeit, oder? Es gibt keinen Katalog von bestehenden Ansätzen, von bestehenden Modulen, Libraries, was es auch immer dafür gibt. Das ist sozusagen das, was es schwer macht, weil es gibt zig Stellen, an denen sowas entsteht, aber es gibt bisher wenig Vernetzung zwischen den einzelnen Dingen.
Meinst du jetzt von den Workflow-Systemen oder von den Tools, die diese eigentlichen Lösungen durchführen oder die eigentliche Prozessierung durchführen? Also es gibt verschiedene Workflow-Systeme, ich hatte es ja grob gesagt, zum Beispiel Taverna oder Galaxy sind solche, die bekannter sind. Das sind diese Workflow-Systeme, die existieren und die, denke ich, mehr oder minder bekannt sind. Diese einzelnen Tools sind natürlich sehr von dem eigenen Problemfeld abhängig. Also wenn ich jetzt hier mit High-Throughput-Daten arbeite, dann gibt es da eine Handvoll Tools, die gängig sind, sagen wir mal SAM-Tools oder irgendwelche verschiedenen Mapper. Aber wenn ich jetzt gleich einen Schritt weitergehe und ein ganz anderes Thema bearbeite, sei es, ich mache phylogenetische Bäume oder etwas in der Art, dann habe ich eine ganz andere Toolchain, ein ganz anderes Set an Werkzeugen, die ich benötige, um meine Sachen fertig zu machen. Von daher, in der Community gibt es natürlich gewisse Sammlungen, die dann so Sachen auflisten für diese einzelne Community, aber jetzt nicht, denke ich, global.
Das wäre sozusagen das, was ich jetzt im Kopf hätte als jemand, der genau nicht von der technischen Seite kommt. In irgendeiner Art und Weise einen Katalog oder eine Landkarte. Und zwar eine, die nicht von den tatsächlichen Funktionalitäten herkommt, sondern von so einer Art Nutzen oder Zielansatz. Also was will ich tun? Ich habe einen bestimmten Datensatz, mit dem ich XYZ machen muss, um ihn zu analysieren, um ihn zu bearbeiten, um ihn zu bereinigen oder ähnliches. Und dann die Möglichkeit zu gucken, was gibt es in den verschiedenen Domänen oder in den verschiedenen Fachbereichen, in der Biologie, in der Physik, in der Chemie, vielleicht sogar in der Linguistik, an Ansätzen, wie man so etwas macht. Und weil das würde natürlich genau diesen Punkt umgehen, dass du immer von der Technik her denkst, also von der, welche Programmiersprache benutze ich da jetzt? Oder nehme ich dafür ein Shell-Skript oder nehme ich dafür irgendwas anderes? Aber vielleicht ist das auch etwas, was ich mir viel zu leicht vorstelle, weil ich genau nicht von der technischen Seite komme. Vielleicht ist das gar nicht machbar, weil nämlich die technische Seite das eigene Diktum mitbringt.
Ja, du findest zumindest solche Listen zum Beispiel auch auf Wikipedia. Es gibt hier eine Liste von Short Read Mappern. Also was ich relativ viel nutze, ich habe halt irgendwie jetzt Sequencer Reads, will die auf ein Referenzgenom mappen, dann gibt es diese Short Read Mappers und es gibt eine Liste, Short Read Mappers, wenn wir nachschauen, Wikipedia, da gibt es eine Liste oder es gibt auch List of Sequencing Alignment Software. Ja, das ist jetzt ein, wie ich schon gesagt, relativ domain-specific oder relativ domain-spezifische Sache, aber da haben sich halt die Leute organisiert und das entsprechend da eingetragen. Beziehungsweise es gibt auch andere Wikis extra für diese Domäne, wo das dann gesammelt wird. Aber sozusagen global sowas zu haben für alles in der Wissenschaft, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich denke, Wikipedia oder sagen wir so Sachen aus der Wikimedia Foundation, sei es dann auch Wikidata, was auch immer, wären dann ein guter Ansatz, gerade Wikidata
eigentlich. Ja, glaube ich auch. Ne? Dass du nämlich sozusagen, und sei es bloß über Verschlagwortung oder Kategorisierung, was eigentlich die dahinterliegende Aktion ist. Also nicht, dass du damit spezifisch irgendwas aus dem Sequenzieren, sondern was du ja machst, ist sozusagen entweder ein Mapping oder eine Translation oder ähnliches. Über sowas kann man das, glaube ich, ganz gut vielleicht in so einer Art inhaltsgetriebene Ordnung bringen.
Ja, durch Verschlagwortung denke ich auch, das ist ein sinnvoller Ansatz. Genau. Okay, dann haben wir aber jetzt hier, denke ich, relativ grob umrissen. Also ich hoffe, ich habe das hier für Interessierte ausreichend umfasst. Diese Common Workflow Language ist auch gerade noch am Wachsen und es gibt eine Referenzimplementierung in Python, die ich hatte es mal getestet, bei mir noch nicht lief. Aber vielleicht muss ich mich da auch noch weiter reinsetzen, aber ich will es erstmal ein bisschen gedeihen lassen. Ich war auch mal bei einem von den Community Calls mit dabei. Das ist auch eine nette Runde eigentlich. Also kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Aber naja. Ich denke, das ist, was man im Auge behalten soll. Dann kann man eben solche Sachen wie Shell-Skripte vielleicht irgendwann umgehen. Das ist vielleicht auch mal zu mächtig. Das heißt, man kann sich auch leicht in den eigenen Fuß schießen. Und das ist auch eine sehr nette Möglichkeit, dann solche Lösungen auch auszutauschen langfristig und auch abzulegen, also um die Transparenz zu gewährleisten. Und vor allen Dingen beim Shell-Skript ist halt häufig das Problem, ich weiß zum Beispiel nicht, welche Version von welchem Tool ich genutzt habe. Also man kann das natürlich machen. Ich kann dem Tool sagen, schreib noch mal deine Version hier in dieses Plaintext-File und kann das dann entsprechend wieder auslesen, wenn ich möchte. Aber das sollte eigentlich durch diese Common Workflow Language mit erschlagen werden, wo gesagt wird, okay, nutze Tool Nummer B in Version 3 und appliziere das auf diese Daten, die da haben, die Hash-Sum so und so. Also das soll sehr viel Reproduzierbarkeit und Klarheit mit sich bringen. Macht die Sache natürlich leider auch sehr kompliziert.
Diese Common Workflow Language wäre aber nicht ein Ansatzpunkt, sozusagen bei der Datenerhebung schon genau diese Dinge mitzuerfassen und zu beschreiben. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, so eine Art...
Metadaten.
Noch nicht mal Metadaten, also so eine Art Rezeptsprache für die Workflows, die schon bei der Datenerhebung an.
Wie dieses Exact. Ja, das könnte man, ist, glaube ich, dafür nicht vorgesehen. Letztendlich könnte das, muss ich kurz überlegen.
Also ich als Nicht-Techniker würde jetzt sagen, man müsste doch eigentlich bloß den Namespace erweitern. Also sozusagen Variablen finden, mit denen man, die noch nicht benutzt werden, mit denen man aber genau diese vorgelagerten Aktionen auch wieder beschreiben und erfassen kann.
Ja, eigentlich stimme ich dir zu, das müsste gehen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich meine Experimente, also meine Wetlab-Experimente, sagen wir es mal in der Art, fahren möchte, dann gehe ich davon aus, da gibt es auch eine Programmiersprache oder gibt es irgendwelche Tools, die diesen, sagen wir mal, Roboter dann ansprechen, wenn es oder was auch immer, ein Microfluid-System ansprechen. Das heißt, ich kann das mit bestimmten Parametern laufen lassen und diese Parameter lassen sich auch in dieser Language abbilden und ablegen. Von daher kann ich mir das auch vorstellen, dass man das darauf ausweiten kann, ja. Aber wer uns da eines Besseren belehren kann, immer her damit.
Wahrscheinlich auch Stoff für diverse Doktorarbeiten und viel Ruhm.
Ja, genau. wo wir bei Docker waren, da gab es auch, wir hatten den Titus Brown schon häufiger mal hier genannt, der hat auch kürzlich, ist es so kürzlich, ist glaube ich auch schon wieder eine Weile her, hat sich mal verlinkt habe, wann hat er das gemacht? Ja, im April hat er mal nachgefragt, okay, Leute, kennt ihr irgendwelche Anwendungen, wo Docker in wissenschaftlichen Workflows mal genutzt wird? Und da gab es ein paar Beispiele, wo das entsprechend der Fall war. Also das ist eine Sache, die sollte man sich auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, Docker, wobei es da auch andere Alternativen gibt, die gewisse Designfehler, die Docker unterstützt werden, lösen. Auch Ubuntu, also will letztendlich auch auf, man kann sogar langfristig sich vom Debian-Format verabschieden und in dieses Slappy-Format wahrscheinlich nutzen. Also da ist gerade sehr viel in Bewegung und es ist eine sehr interessante Sache und auf dieses Docker wird auch eine Menge Geld geschmissen. Das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten, sagen wir es mal so. Genau. Okay, wollen wir uns gar nicht mehr so festbeißen. Ich denke, das war jetzt vielleicht für das so ein allgemeines Publikum, denke ich, fast schon zu viel Detail.
Noch einen kurzen Nachschub.
Gerne.
Wo du gerade bei Ubuntu warst, da gibt es übrigens eine sehr nette Sammlung von Applikationen für diverse wissenschaftliche Domänen, die auf Ubuntu laufen. Es gibt nämlich so eine kleine Ubuntu Science Community, ist auf der offiziellen Ubuntu-Website, glaube ich, auch verlinkt, die sowas mal für Astronomie und Biologie und Chemie und was nicht noch alles auflisten, was es da alles für Software-Anwendungen auf Ubuntu-Basis gibt, um diverse Sachen zu simulieren, um Toolkits zur Verfügung zu haben und so weiter und so fort. Das verlinke ich einfach auch nochmal.
Ja, also auch aus meiner Domäne kann ich da sagen, gibt es auch ein paar Sachen, wo jetzt nicht nur auf Ubuntu basierend, oder Ubuntu ist ja eigentlich sogar die originale Aussprache. Es gibt dieses Cloud Bio Linux und so, also da gibt es verschiedenste Ansätze, diese Tools zusammenzufassen. Ja, okay, die Scientific Ubuntu kannte ich noch nicht. Ubuntu Science, ah ja. Okay, gut. Gut, dann. So, wo sind wir denn hier? Mittlerweile angekommen. Genau, ja, aber auch bezüglich Tools noch. Wir sind noch in unserer Tool-Sections. Der Björn Brems hat mal zusammengefasst, was er so meint, wie die Infrastruktur heutzutage aussehen sollte im wissenschaftlichen Betrieb. Das ist jetzt, denke ich, nichts Neues, aber ich denke mal eine schöne Zusammenfassung für Leute, die das vielleicht noch nicht so kennen. Also hat er, glaube ich, zum Beispiel auch auch mit drin? Das Lens von
genau.
Elias, ne? Genau, war auch mit dabei. Und Findus Writer, Authoria, Figshare und alle solche Sachen. GitHub natürlich. Ja, kann man sich mal anschauen.
Ich finde es echt spannend zu sehen, dass dieses Thema Tools, die gerade das Leben und die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern erleichtern, tatsächlich wieder von hinten sozusagen aufgezäumt werden. Also von der leichten Seite, dass man nämlich gerade anfängt bei den Tools, die wahrscheinlich auch leicht zu realisieren sind. Also gibt den Wissenschaftlern kollaborative Arbeitsplattformen an die Hand, wo sie gemeinsam Paper schreiben können. Gib ihnen eine Sprache an die Hand, die es ihnen erleichtert, direkt Grafiken zu bauen. Gib ihnen dann Sachen an die Hand, sei es Repositorien oder ähnliches, wo sie wissenschaftliche Artikel finden, wo sie Daten finden. Bis hin dann zu dem Hardcore-Thema, gib ihnen Tools an die Hand, die ihnen helfen, tatsächlich bei der Erhebung und Verarbeitung von Daten neue Wege und Erleichterungen zu nutzen. Finde ich auch ganz, ganz spannend, dass das immer von demselben Ansatz sozusagen kommt. Das, was schnell, also so Quick Wins, und dass man sich dann so einen Weg in das Herz bahnt.
Ja, ich muss sagen, ich fand auch die Grafik darin so toll, denn was heißt Grafik? Ich habe so einen kleinen Comic gemacht, wo man so ein paar Steinzeitmenschen sieht, die so eine Kiste mit schieben, mit so einem quadratischen Rad, was natürlich nicht so toll kommt. Dann kommt einer mit einem runden Rad halt und sagt hier, zeigt es halt so, und die sagen so, no thanks, we're too busy. Also wir sind zu beschäftigt. Und das ist halt wirklich echt so, leider eine Wissenschaft. Ich muss ja meine Publikation rauspeitschen, ich habe gar keine Lust, jetzt was Neues zu lernen. Und ich habe keine Zeit dazu, das zu machen. Dabei wäre das so ein enormer Gewinn. Ich habe schon mehrfach rumgeheult. Ne? Dieses, ich schicke hier Word-Dateien durch die Gegend, packe irgendwie die Endung V-Version 21, meinen Namen noch dahinter. Das ist so traurig. Es tut so weh und es ist so unnötig. Ja. Ja, wenn die Leute einfach nur mal alle GitHub nutzen könnten oder derartige Sachen oder wie schon gesagt, diese anderen Lösungen, die jetzt mittlerweile so LaTeX basiert sind, es ist ein Graus, es ist einfach nur peinlich, aber es ist sehr, sehr zäh mit dieser Vorfindung. Und ich sehe es immer wieder und ich wollte das auch nochmal im Open Science Call irgendwie auch nochmal einbringen. Wir müssen da einfach ganz früh anfangen. Ich habe da irgendwie auch nicht mehr so viel Hoffnung, dass man da die schon späteren oder in ihrer Karriere später aufgelisteten Leute noch großartig verändern kann. Bei denen ist das einfach schon zu festgefahren. Wir müssen das ganz früh im Studium einbringen, dass die Leute diese Tools einfach ganz natürlich nutzen. Zum Glück machen die das ja auch. Ne? Sie sind einfach vielleicht eine andere Generation, diese kollaborativen Tools schon anders nutzen und wir müssen denen jetzt zeigen. Und genauso wie ihr das auf euren Plattform macht, könnt ihr das auch in der Wissenschaft machen und nicht irgendwie totes Holz durch die Gegend schicken und solche Sachen. Oder das Äquivalent davon.
Ja.
Und
Ich bin letztens auf einen Artikel gestoßen, der ganz witzig war. Ich habe ihn leider nicht retweetet. Mist, ich muss mal gucken, ob ich ihn noch finde, aber das sozusagen so ein Plädoyer für eine neue metawissenschaftliche Disziplin, nämlich der Disziplin davon, wie man Wissenschaftler überzeugt, den leichteren Weg zu wählen und aus ihren bestehenden Strukturen auszubrechen. Das war ganz nett geschrieben, so als tatsächlich in so einem Aufbau einer wissenschaftlichen Thesis dann halt mit Forschungsstand, Stand der allgemeinen Forschung, Literaturanalyse und dann drei Thesen, wie es denn funktionieren könnte, was man sich bereitlegen müsste, um argumentativ das Rüstzeug zu haben, um dann wirklich auch auf den Punkt genau hin zu argumentieren und überzeugen zu können. Und das hatte so ein bisschen was in der Beweisführung der einen These, das hatte so ein bisschen was von diesen Suit-Up-Szenen. Kennst du das aus Filmen? Wenn Rambo in die Schlacht zieht, dann...
Ach so, und sich dann das Stirnband drum...
Genau, Stirnband, Waffe laden, ne? Und das gibt es eigentlich in allen. Es gibt immer diese Suit-Up-Szene, wenn der Held sich bereit macht, in die Schlacht zu ziehen. So, von sowas hatte das dann. Was muss ich mir an Argumentationen wohin stecken, damit ich sie sofort griffbereit habe? Das war echt super geschrieben.
Ja, sehr gut. Ja, okay. Gut. Ich meine, man muss auch das irgendwie die Fähigkeiten besitzen. Also nicht nur sozusagen Argumentation, man muss auch die Fähigkeiten besitzen. Also ja, und ich kann ja auch wieder mal auf Software Carpentry verweisen, gerade um diese Computational Skills auch den Leuten an die Hand zu geben, um Git muss eigentlich so irgendwie, jeder muss da irgendwie zumindest ein Verständnis für haben, meiner Meinung nach. Also jeder, der mit Daten arbeitet, muss ein bisschen programmieren können, jeder, der sich mit Leuten austauscht. Git ist halt einfach ein super Tool, was man für alles Mögliche nutzen kann. Sobald es irgendwie Plaintext ist, kann ich das da reinschmeißen und kann es mit anderen teilen. Man kann sehen, wer was verbrochen hat. Man kann verschiedene Versionen parallel fahren, die dann wieder zusammenpacken. Das ist einfach so wichtig. Und ja, ich habe es ja, glaube ich, erwähnt. Ich bin ja bei Software Carpentry, habe ich ja diesen Instructors Course am Laufen gehabt. Und ich bin jetzt sogar, offizielles Team-Member. Also ich werde hoffentlich demnächst auch mal einen Kurs mit begleiten können und vielleicht auch nochmal einen eigenen initiieren. Ich habe ja schon selber ein paar Unix-Kurse an der Uni gegeben, aber werde das jetzt vielleicht noch mehr an den Software Carpentry-Inhalten orientieren. Aber da, ja, jeder sollte irgendwie mal Git im Hinterkopf gehabt haben, um dann zu sehen, wo man es selber anwenden kann. Und das ist leider noch nicht so weit verbreitet, wie es sein sollte. Ja, gut, aber wir arbeiten dran.
Ja.
So, dann, das ist noch was von dir, ne?
Wo du gerade Software Carpentry sagtest, da habe ich gerade nachgeguckt. Jetzt habe ich vor kurzem was bei Software Carpentry gelesen und wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge. Da hatten wir an einer Stelle haben wir uns darüber unterhalten, wie wichtig es ist, dass Wissenschaftler, wenn sie Sachen neu ausprobieren, das auch direkt öffentlich tun und sozusagen andere Wissenschaftler daran teilhaben lassen, an dieser Erfahrung, die sie in dem Moment machen, oder das danach irgendwo hin tun, wo andere sich darüber informieren können. Und da einfach um für viele andere auch diesen Lernprozess anzustoßen, nachvollziehbar zu machen, auch zu gucken, Tipps herauszuarbeiten, wo kann ich schon Schlaglöcher, die sich mir in den Weg stellen, umgehen? Was für Fußangeln kann ich direkt von Anfang an vermeiden, wenn ich bestimmte Dinge anders mache oder in einer bestimmten Art und Weise tue? Und jetzt kürzlich auf Software Carpentry, die haben ja auch immer eine relativ gute so ein Weekly Sum-Up auf ihrer Webseite, wer hat wo was gemacht, was ist dazugekommen. Ja. Und da las ich vor kurzem von jemandem, der mal so zusammengeschrieben hat, wie sein Starter-Kit für seinen Start in die wissenschaftliche Karriere aussieht. Und das hat er auch so genannt, PhD Starter-Kit, Preparing for Life in Academia. Mhm. Und das ist so ein Beispiel, wie ich das richtig gut finde, weil er hat einfach einen Blogpost darüber geschrieben, wie er, was er jetzt, an welchem Punkt er jetzt steht, was er jetzt in den nächsten Jahren vorhat, dass er halt sein PhD gestartet hat. Und dann hat er eine ellenlange Auflistung, und zwar sehr, sehr detailreich darüber geschrieben, was für Tools er nutzt und wie er sie nutzt. Und das finde ich unglaublich hilfreich. Also er zählt nicht nur auf, ich nutze halt irgendwie für das Taskmanagement nutze ich Notebooks und To-Do-Lists und Asana und Kalenders, sondern er geht auch noch her und schreibt zu jedem dieser Tools, was er damit eigentlich macht und was der Nutzen für ihn ist, was der Use Case für ihn ist und wo sozusagen Pro und Contra und Schwierigkeiten und was noch zu verändern ist. Und das ist echt, sowas finde ich immens hilfreich. Und das finde ich sogar als jemand, der nicht Wissenschaftler ist, wahnsinnig hilfreich, weil ich mir nachher gleich zwei Sachen rausgepickt habe, die ich super im Beruf anwenden kann.
Ja, genau, von Zotero bis Python hat er alles aufgelistet, hat das mal aufgelistet. Ist so ein bisschen, kann man das nennen, Toolporn, ne?
Ja, genau. Also,
das ist halt wirklich so hier, so kann man es machen. Und das finde ich auch ein schöner Punkt. Was ich da auch vielleicht sogar noch als weiteres Format einfügen möchte, also er hat es jetzt sozusagen verbloggt, wenn man die Zeit hat, ne, und das ist natürlich immer das Problem, ich habe auch so viele Sachen, die ich gerne mal verbloggen möchte, aber leider noch nicht die Zeit gefunden habe, ist natürlich auch der Screencast.
Oh, ja.
Ja, als Teil vom Software Carpentry mussten wir auch einen Screencast aufnehmen, wo wir halt eine Lesson genommen haben, um das entsprechend teachen, also entsprechend lehren. Und das geht, in dem Fall ging es halt mehr darum, selber zu analysieren, was macht man gut, was macht man schlecht und so. Und das ist echt super, um halt Feedback zu kriegen. Und dann muss man halt auch bei anderen Leuten kommentieren, was sie gut und was sie schlecht gemacht haben. Aber eigentlich müsste man das für bestimmte Tools einfach so mal so machen. Eben gerade auch diese domänenspezifischen Tools. Also ich habe sehr, sehr häufig Leute bei uns, wir machen halt RNA-Seq relativ viel, auch für andere Leute mit Kooperationspartnern, die auch letztendlich, wir machen das Data Crunching und diskutieren mit denen natürlich auch die Ergebnisse, aber viele Sachen müssen sich dann selber in so einem Genome-Browser anschauen. Ja? Dann können sie mit ihrem, sagen wir so, biologischen Wissen sich dann diese Daten anschauen, können sich dann im Gen anschauen, wie ist da die Expression und solche Späße. Und da kommen die meisten erstmal zu uns für einen Tag oder einen halben und dann kriegen sie halt ein bisschen Einführung in die ganze Sache. Und ich glaube, da könnte man viele Sachen auch einfach so lösen. Hier, ich mache einfach mal einen Screencast, guckt euch das an. Wenn ihr da noch Fragen habt, können wir nochmal anders drüber diskutieren. Beziehungsweise, da muss ich einen neuen Screencast machen, um diese entsprechenden Fragen zu lösen. Hat man vielleicht das ein für alle Mal oder zumindest für die nähere Zukunft erstmal gelöst. Und ich denke, das gibt es bei so vielen anderen Sachen, könnte man das auch machen. Eben auch, wenn es nur eine Community irgendwie von 10 Leuten ist, die das irgendwie nutzen. Das wäre, denke ich, sehr hilfreich. Und ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen, wie schon gesagt. Das ist was ich eigentlich auch mehr machen muss. Und ich finde es eigentlich auch super spannend und macht auch voll Spaß. Man muss halt über den eigenen Fehler auch irgendwie mal einfach hinwegsehen, dass das halt nicht alles glatt läuft, sondern dass es halt so entwickelt und dass da mal ein paar grobe Schnitzer vielleicht mal drin sind. Das kann sein, aber ja. So als Motivation.
Wohl wahr.
Problem ist wie immer, der Incentive fehlt. Ne? Wir werden dafür leider nicht bewertet und das ist sehr, sehr schade. Wenn wir jetzt ein DOI drauf klatschen und das in so unsere Publikationsliste packen könnten, ne? dann würde das wie Pilze aus dem Boden sprießen, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, in dem Tut's Fall von, wie heißt er? Shintya Rao heißt er, glaube ich.
Genau.
Ist das sogar. Ich glaube, er hat da unten drunter eine DOI, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Bin mir nicht sicher.
Ich bin gerade nochmal draufgegangen. Ja.
Nee, hat er leider nicht.
Nee, ach, ich jetzt auch nicht.
Schade.
Schade. Ja. Na gut, wie auch immer. Also vielleicht so als Motivation, da kann man sich auch eine, ja, wie sagt man, ein gewisses Renommee aufbauen, wenn man sowas macht, denke ich auch. Ja. Und ich weiß, es wird leider nicht gewertet, wenn ihr euch irgendwo bewirbt. Vielleicht doch, vielleicht schlagen dann andere Leute bei euch auf oder schlagen euch zumindest vor, aber es wäre ein super Beitrag für die Community und wie schon gesagt, ich selber könnte damit vielleicht sogar auch Zeit sparen, weil, wie schon gesagt, wir haben häufiger Leute da, das heißt, da geht für mich immer ein halber Arbeitstag drauf, das den Leuten zu erklären und wenn ich das einfach so in so einem Video mal fassen würde, dann könnte ich das wahrscheinlich ja, einmal machen und dann kann man das aus der Dose sozusagen ablaufen lassen.
Ja.
Gut.
Naja. Aber es gibt ja Gott sei Dank Leute, die solche Dinge tun und neue Projekte anstoßen. Wie auch einige Mitglieder der Laura and John Arnold Foundation, die sich jetzt gedacht haben, hey, lass uns doch mal so ziemlich den kompliziertesten Bereich, den man sich in der wissenschaftlichen Forschung ausgucken kann, der am engsten verknüpft ist mit Datenschutz und Privatsphäre und sonst was, aussuchen und lass uns doch mal versuchen, den ein bisschen transparenter zu machen. Also hat man sich den Bereich der klinischen Studien ausgesucht und hat ein neues Projekt lanciert oder zumindest angekündigt, nennt sich Open Trials. Und soll letztendlich eine Datenbank werden, die unterschiedlichsten klinischen, wissenschaftlichen Studien, wie sagt man denn, Trial?
Doch, Studien finde ich ja nicht sinnvoll.
Versucht aufzulisten und auch miteinander zu verknüpfen, dass man das sinnvoll als Research-Tool auch benutzen kann. Es gab da im Open Knowledge Blog einen Beitrag zu, wo das so ein bisschen aufgeführt ist, was da der Ansatzpunkt ist und was für Aktionen demnächst geplant sind. Wenn ich das richtig verstehe, braucht es noch ein bisschen, um tatsächlich an den Start zu gehen. Ich glaube, März 2017 ist das Zieldatum für das Abschließen der ersten Phase, also der wirklichen Findungsphase. Aber ich finde den Punkt tatsächlich gar nicht schlecht. Ich glaube, man versucht da so einen Linked Open Data Ansatz zu fahren, mehr oder weniger. Also wirklich zu versuchen, die einzelnen klinischen Studien miteinander in Verbindung zu setzen und möglichst die Ergebnisse, die Befunde, aber auch die Voraussetzungen so offen zu legen, dass man auch aus der Kombination oder aus der Auswertung und miteinander in Bezug setzen von unterschiedlichen klinischen Studien vielleicht tatsächlich auch neue Erkenntnisse generieren kann. Das ist also auch der Ansatz, der bei Content Mine dahinter steht, dass man tatsächlich aus unterschiedlichsten Bereichen versucht, Informationen neu zu rekombinieren und aus dieser Rekombination von bestehenden Informationen neue Erkenntnisse zu ermitteln oder zumindest genau. Ansatzpunkte zu finden.
Genau. Und was ich auch gerade sehe bei den Open Trials, da hat man auch noch alte Bekannte mit dabei, also Open Knowledge ist auch mit im Boot und auch Center for Open Science, also die Leute hinter Open Science Framework sitzen mit dabei. Das klingt nach einer sehr coolen Sache mit, da kann man doch wirklich sich schon mal drauf freuen.
Ja, das ist tatsächlich ein Bereich, in dem sich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr wenig getan hat. Und ich habe immer das Gefühl, das hängt zum einen mit der Finanzierungsform von klinischen Studien zusammen, die nicht selten tatsächlich auch von Unternehmen spezifisch finanziert sind. Vielleicht täusche ich mich da auch, weil ich da nicht so richtig den Einblick habe, aber das ist zumindest mein Eindruck von außen, dass sehr, sehr oft Pharmazieunternehmen dahinter stehen, die klinische Studien vorantreiben oder auch Hersteller von bestimmten Geräten, bestimmten Prozessen und oder wie auch immer. Und da habe ich so ein Gefühl, da ist sehr viel Bedarf, um da mal die Decke zu lüften und mal ein bisschen Transparenz in dieses merkwürdige Feld zu kriegen.
Ja, ich weiß nicht, ob du das extra gemacht hast, aber es ist natürlich eine perfekte Brücke. Jetzt, wir befinden uns ja gerade noch in unserer Sektion zu Tools und das ist jetzt die perfekte Überleitung zu dem Thema News Open Data, nämlich die WHO will mich oder hat gerade einen Call herausgelassen, der genau sagt oder eine Aufforderung gelassen, dass eben genau alle klinischen Studien möglichst zeitnah veröffentlicht werden sollen. Also das ist, wann war das? Ich glaube im April 2015 haben die das gesagt. Und die fordern, glaube ich, spätestens nach 12 Monaten sollen alle diese Sachen entsprechend publiziert werden oder sollen öffentlich gemacht werden. Und man kennt das ja oder man weiß das. Es gibt halt sehr viele Sachen, die nicht veröffentlicht sind, weil die halt irgendwie nicht die Ergebnisse geliefert haben, die die Autoren haben wollten. Und das ist natürlich, sind sehr, sehr viele Sachen sicher unterm Radar. Und das hat auch diesen Publication Bias. Ne? Man veröffentlicht nur was irgendwie jetzt ein positives Ergebnis hat im Sinne des, oh, unser Plan war zu zeigen, dass das und das passiert. Das ist ja aber nicht der Fall oder es hat keine Wirkung. Und das ist natürlich auch Information, dass die sogenannte Nullhypothese bestätigt wurde, dass etwas nicht funktioniert hat. Und wenn jetzt irgendwie wieder irgendwie 10 Gruppen das Gleiche probieren und alle zum gleichen Ergebnis kommen, dass es halt nicht geklappt hat, dann ist das auch eine Aussage und das spart Ressourcen und ist ein Teil zur Wissensgenerierung. Und das ist momentan halt leider nicht der Fall.
Ist vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wie aussagekräftig Falsifizierung ist für alle anderen. Also ein Großteil der Stellen, wo sozusagen falsifiziert wird, ist, glaube ich, sehr viel produktiver für andere Wissenschaftler, weil sie genau dann schon sagen können, okay, hier muss ich nicht mehr gehen. Genau. Und kann das sozusagen als Annahme für meine eigene Forschung nutzen, um bestimmte Richtungen schon mal auszuschließen oder meinen eigenen Weg ein bisschen einzugrenzen. Insofern ist das natürlich genau das Potenzial, was uns da verschenkt wird, durch Fehler auch andere Leute zu lernen und wesentlich schneller, wesentlich mehr Progress zu schaffen, ist unglaublich behindert dadurch.
Genau. Es gibt dazu auch von dem Ben Goldacker in PLOS Medicine einen Artikel, How to get all trial reported, audit, better data and individual accountability. Also da wird, glaube ich, mal beschrieben, was man entsprechend machen kann, um diese Sachen zugänglich zu machen oder wie man das motivieren kann. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt, um, wie du selber gerade sagst, um einfach Ressourcen zu schonen, um diese Sackgassen auszuschließen, dass nicht alle das 5-mal wiederholen.
Besagter Autor ist übrigens genau derjenige, der bei Open Trials als wissenschaftlicher Direktor gehandelt ist.
Okay.
Oder bestimmt.
Das erklärt hier auch die Verknüpfung. Das heißt, wir haben eine galante Brücke zwischen Tools und den Open Data geschlagen. Sehr gut.
Will ich meinen.
Gut, klasse. Dann machen wir gleich weiter in der Kategorie. Und zwar hatten wir da schon häufiger das Registry of Research Data Repositories, sozusagen ein Meta-Repositorium behandelt. Und und das wird jetzt übernommen von DataCite, so wie ich das, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt DataCite, die unter anderem halt auch für die DOI, also die Digital Object Identifier, die wir alle kennen, zuständig ist, wird dieses Repositorium jetzt mit übernehmen und mitbetreiben. Das ist, denke ich, untermauert die Relevanz oder Wichtigkeit dieses Repositoriums. Ja, was haben wir sonst noch? Ich habe hier noch einen Link, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, warum ich den da reingetan habe. The Rise of Data Journals, das ist ein Blogpost auf Figshare. Muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, warum ich das da reingetan habe. Lass es mal so stehen, wer Lust hat, kann mal draufschauen. Oder hast du dir das angeschaut? Ich habe es jetzt nicht mehr parat.
Nee.
Okay, gut, dann belassen wir es dabei, dann ist ja nicht so, dass wir uns hier langweilen, dann können wir gleich weitermachen. Wir kommen jetzt allerdings schon in Gewässer, die ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Das ist hier noch der Blogpost vom 27. März. Und zwar ist das von Pedro Beltrau in seinem Blog Evolution of Cellular Networks. Mit Pedro habe ich zusammen PhD gemacht, deshalb habe ich den auch mal ganz. Und der ist auch sehr aktiv in der ganzen Szene. Muss sagen, ich bin der Sache nicht weiter gefolgt, aber es ging darum, dass, glaube ich, Scientific Reports eine Art Fast-Track-Peer-Review vorgeschlagen hat, wenn man mehr dafür zahlt. Hast du noch in Erinnerung, wie es da weitergegangen ist, oder hast du das irgendwie verfolgt? Ich habe es nicht.
Nee, ich auch nicht.
Okay, dann lassen wir das auch hier wieder mal einfach so stehen und der geneigte Leser kann sich dem einfach mal widmen. Hier von unserer Seite leider keine sinnvollen Informationen. Dann, was gab es noch? Ja, BMC hat eine Menge Journale, eine Menge Publikationen zurückziehen müssen, weil es da zu Problemen im Peer Review gab, wo da muss man sich auch wieder vor Augen führen, wenn man eine Publikation irgendwo einreicht und sagt, okay, hier, das möchte ich gerne publiziert haben. Aus diesem Feld möchte ich oder für den Peer Review möchte ich den und den Kollegen vorschlagen, weil der auch da Expertise besitzt. Und da kann man natürlich erstmal irgendjemanden vorschlagen, ohne dass das jetzt erstmal überprüft wird, beziehungsweise der Editor sollte es grob überprüfen, aber macht er anscheinend nicht immer. Und das war genau das Problem hier. Da wurden dann nämlich Leute vorgeschlagen, die, glaube ich, gar nicht wirklich existieren, sondern die sozusagen Sockenpuppen von den Leuten waren, die das eingereicht haben. Und das gab dann Probleme entsprechend, weil, wer hätte das erwartet, diese Peer Reviews natürlich zu positiv sind, also im Sinne von das Paper durchgewunken haben. Kann man jetzt wieder mal so als Motivation sehen, auch den Peer-Review-Prozess halt offen zu gestalten, dann wäre so etwas weniger gut möglich.
Mhm. Ja? Oder ihn zumindest, ja, ich, irgendwie ist er ja Teil dieses wissenschaftlichen Produktionsprozesses, ne? Also sozusagen zumindest für diejenigen, die Peer Reviewer sind, ist das ja auch ein Qualitätsmerkmal. Zumindest wird es immer so dargestellt, habe ich das Gefühl. Aber dadurch, dass es genau nicht nachvollziehbar ist, wer wo oder wer was an Peer Review macht, also tatsächlich auch mit der Begutachtungsleistung direkt verknüpft, dadurch wird es natürlich wieder so, so unnachvollziehbar und ist nicht mehr als ein Qualitätsversprechen, aber eins, was nicht auf festen Säulen beruht. Ne? Also man rühmt sich dann damit, dass man vielleicht bei so einem Biomed Central Journal Peer Reviewer ist und schon irgendwie 50 Artikel gepeer reviewed hat, aber was man dann in diese Peer Reviews reingeschrieben hat, ist weder nachvollziehbar noch offen verfügbar, noch ist irgendwie die Rate der Pro- und Kontra-Entscheidungen dann nachvollziehbar. Also das ist irgendwie, da ist eine komplette Einordnung, was das eigentlich bedeutet, Peer-Reviewer zu sein, überhaupt nicht möglich.
Ja, gut, also ich meine, in diesem konkreten Fall, wenn es darum ging, hier Sockenpuppen aufzudecken, ist es eine super einfache Lösung, ne? Denn wenn dieser Mensch ein offenes Profil hätte und da auch schon sozusagen die History gewesen wäre, dann wäre es gar nicht möglich, da so eine Sockenpuppe aufzubauen. Ne? Vielleicht mit Einschränkungen, aber zumindest sehr, sehr, sehr viel schwieriger, weil man auch gleich die Verknüpfung zu anderen Publikationen und zu anderem Output hätte. Und das ist in dem Fall sehr einfach auszuschließen. Das andere, was du meinst, ist natürlich, wenn ich zu meinem Peer Review stehen muss, dann hat das natürlich auch eine ganz andere Motivation, da auch gute Qualität zu liefern und zu sagen, okay, hier kann man mich festnageln auf das, was ich mal als Peer Review abgegeben habe. Und wenn ich da jetzt mich halt nur 5 Minuten hinsetze und irgendwie sowas dahinter hinschloddere, dann kann das auf mich zurückfallen. Kann natürlich auch positiv auf euren zurückfallen, wenn ich mich jetzt hinsetze und wirklich viel Zeit investiere und gute Vorschläge mache, dann kann das auch wertschätzend auf mich zurückkommen.
Ja.
Deshalb finde ich, also wie ich schon gesagt, Pablons ist eine sehr schöne Zwischenlösung, würde ich fast sagen. Ja. Dass man einfach so, wie man es momentan fährt, erstmal weitermacht und gleichzeitig sozusagen, also theoretisch kann man ja auch sozusagen die wirklichen Texte des Peer Reviews abgeben. Das heißt, da könnte man die da nachvollziehen. Langfristig muss das natürlich in jedes System von vornherein integriert werden, so wie das jetzt bei Faculty 1000 Research der Fall wäre oder ist.
Ja.
Ja. Okay. Rennen wir weiter. Dann haben wir noch Nature Biotechnology hat einen kleinen Artikel geschrieben, Rebooting Review. Da geht es eigentlich auch darum, das, was auch schon Nature letztendlich macht, dass für Sachen, die ja einfach, dass die Reproduzierbarkeit weitergegeben gegeben sein sollte für derartige Sachen. Und die motivieren halt auch, wenn irgendwelche Datenanalysen gemacht werden, dass der Source Code von den Tools entsprechend auf GitHub landet und am besten dann noch bei Zenodo oder Figshare entsprechend abgelegt wird, dass man das entsprechend nachvollziehen kann. Das ist, denke ich, nett zu sehen. Motivieren auch, IPython Notebook zu nutzen. Kleine Anmerkung zu IPython Notebook, das hat sich jetzt etwas in eine noch nettere Richtung entwickelt. Das heißt mittlerweile Jupyter. und ist letztendlich sprachagnostisch geworden. Soll heißen, man kann dieses IPython Notebook nutzen und das ist, nennt sich sozusagen Literate Programming. Ich kann in diesem Notebook halt Sachen schreiben und das wird dann ausgeführt und werden zum Beispiel Grafiken direkt darin abgebildet, die ich durch diesen Code erzeuge. Und das kann man jetzt nicht nur für Python nutzen, sondern auch für andere Sprachen, sei es R, sei es eben auch oder Shell. Tools kann man da entsprechend laufen lassen. Und das läuft unter diesem Begriff jetzt iJupyter. Und es ist dadurch etwas sprachagnostisch geworden. Das wird motiviert. Ich glaube, auch Docker haben sie, glaube ich, sogar auch hier mit erwähnt. Ja, genau, es ist auch mit dabei. Vielleicht nur so als kleinen Hinweis, sozusagen auch die sehr gut etablierten Journale greifen das mittlerweile auf und man sieht zum Glück jetzt die Tendenz, dass das Problem erkannt wurde und dass entsprechende Änderungen eingefordert werden. Ja, dann, wir sind ja noch im Bereich Peer Review und Metrics. Also ich habe mir jetzt so zur Devise gemacht, jedes Mal, wenn jemand Impact Factor sagt, sage ich Bullshit. Also gut, vielleicht mit Einschränkung, je nachdem, wenn sie sagen wir so, wenn es mich nicht Kopf und Kragen kostet, sage ich das. Nee, das soll heißen, wir hatten es doch schon häufiger hier zum Besten gegeben, der Impact-Faktor ist von der Seite einfach Blödsinn, weil er mathematisch schon Blödsinn ist. Man berechnet hier einen Durchschnitt und das ist das Gleiche. Ich nehme mir das Beispiel, okay, wir haben hier einen Raum mit 20 Leuten, wir wollen hier mal das durchschnittliche Vermögen berechnen. Keine Ahnung, was heute Leute haben, keine Ahnung, je nachdem, wo man das macht, sagen wir mal, jeder von denen hat 20.000 oder 5.000 Euro, keine Ahnung. Dann kommt Bill Gates rein und plötzlich ist der Durchschnitt irgendwie mehrere Milliarden. Mhm. Weil dieser einzelne Mensch, der reinkommt, einfach diesen Durchschnitt verschiebt. Wenn es der Median wäre, das wäre etwas anderes. Bei Median sortiert man die verschiedenen Werte und nimmt sich dann den Mittelwert raus. Der ist relativ stabil. Der sollte sich auch nach Ankunft von Bill Gates nicht großartig verändern. Beim Impact-Faktor macht man das nicht. Und es gab da hat mich ein Doktorand darauf hingewiesen, aber es kam jetzt auch kürzlich in einem anderen Blogpost mal hervor. Und zwar, es gibt das schöne Journal Briefings in Bioinformatics. Das ist leider nicht so schön, ist nämlich auch meistens nicht auch geschlossen, wie auch immer. Deren erster Impact-Faktor, ich überlege gerade, 2006 wurde der berechnet, ist 24, was ein ziemlicher Brecher ist, 24, um genau zu sein, 24,37, was auch ziemlich Blödsinn ist, da zwei Stellen anzugeben, aber wie auch immer, die haben den selber berechnet, 24, das ist sehr, sehr hoch. Und dann haben sie gesagt, warum das der Fall ist. Es gibt nämlich von Kumar und anderen, gibt es nämlich ein Tool, das nennt sich Mega, und da gibt es alle paar Jahre gibt es eine neue Version, das war jetzt Mega 3. Und das ist ein sehr weit genutztes Tool in der Modellierung von genetischen Varianten meines Erachtens. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich habe es selber nie genutzt. Auf jeden Fall ist es ein sehr gut zitiertes Tool mit mehr als 800 Zitationen. So, dieses Tool hat den Impact-Faktor auf 24 hochgetrieben. Sie schreiben dann unten nochmal, ja, ohne das Tool läge er bei 4. Ja, 4. Ne? Das zeigt einfach mal, wie eine einzige Publikation diesen Wert einfach nach oben hochpeitschen kann. Und das ist bei anderen Sachen nicht anders. Ne? Also Nature and Science, da ist jetzt auch nicht alles irgendwie super hoch zitiert. Da sind ein paar, die halt richtig viel ins Boot holen. Aber das ist einfach kein stabiler Wert. Und auch auf die Historie des Impact Factors, es war nie dazu gedacht, einzelne Paper und schon gar nicht irgendwie Leute, die dann damit verknüpft sind, zu quantifizieren. Das ist einfach ein Irrsinn, dieses Tool anzuwenden. Und bitte lass die Finger davon. Immer wenn jemand Impact Factor sagt, Bullshit. Es ist einfach mathematischer Blödsinn. Ja, okay, gut. Also das nur dazu. Ich glaube, wir haben auch noch den Blogpost verlinkt, wo das irgendjemand anderes hier nochmal verblockt hatte. Das war eben auch im März. Wie auch immer, genau, da ging es dann um Mega 5 und die anderen Sachen. Also es ist einfach so, wo immer dieser Autor seine nächste Version von Mega reinpostet, oder also wo er das entsprechend publiziert, wird er erstmal dafür sorgen, dass dieses Journal im nächsten oder im übernächsten Jahr entsprechend hohe Impact-Faktor-Werte hat. Ja. Also noch einmal, der Impact-Faktor ist keine sinnvolle Messmethode für wissenschaftliche Publikationen.
Übrigens erfreulich an der Stelle, dass das Paper aus den Briefings for Bioinformatics oder in Bioinformatics tatsächlich in dem Fall offen verfügbar ist.
Okay, gut. Sehr schön. Hat vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass das mehr zitiert wurde.
Ja.
Okay. Auch noch in der Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt auch nicht mehr ganz fest im Sattel. Und zwar die CEO von PLOS, die Elizabeth Marincula, wird wahrscheinlich so aussprechen, hat angedeutet, dass es auch bei PLOS demnächst Änderungen im Peer-Review-Prozess gibt. Ich habe jetzt, muss ich sagen, nicht mehr die Details im Kopf. Hast du noch irgendwas in der Art?
Nee, ich habe es noch nicht gelesen. So?
Okay, also dann lass uns einfach.
Es ist wahnsinnig viel Bullshit-Bingo, aber das haben CEOs nun mal so an sich. Ne? Also
das ist ihr Job.
Transparent, inklusiv, kontinuierlich, verantwortungsvoll. Ja, schauen wir mal. Gut.
Genau, schauen wir mal, lassen wir der Sache mal Taten walten.
Ja. Das Schöne dazu ist, man muss sich diesen Text nicht nur als Snippet angucken, sondern man kann sich das Ganze tatsächlich als Podcast angucken, anhören, denn das gesamte Interview ist im Podcast der Royal Society, der R.Science Podcast.
Sehr schön. Verfügbar. Sehr schön, sehr schön. Das ist bei mir bisher verloren oder nicht aufgetaucht. Das werde ich mir dann nochmal zu Gemüte führen. Dann vielleicht beim nächsten Mal etwas mehr Informationen dazu. Soweit dann bleibt der Link. No? Jo, dann sind wir schon bei unserem letzten Block, der nicht weniger interessant ist, nämlich Miscellaneous. Also die verschiedenen Sachen, die wir jetzt irgendwie nicht in unsere vorherigen Kategorien zuordnen konnten. Und das eine ist auch wieder von der umgenannten Katrin Leinweber, ein Vortrag zum Thema Wissenschaftskommunikation mittels Podcasts. Das hat sie was ist denn das eigentlich? Ich meine, sie hat die Tonspur, glaube ich, aufgenommen und dann die Slides dazu gezeigt, ne?
Mhm.
Ja, genau. Also das kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Also es ist sozusagen eine Motivation, warum sollte man Wissenschaft verpodcasten? Und das ist ein schöner Ansatz. Dann gab es vom Oliver mal wieder Kommentare und die sind jetzt sogar ein bisschen länger schon liegen geblieben. Also hier erstmal Entschuldigung an den Oliver. Nochmal danke für den Hinweis. Mir fehlt jetzt fast der Kontext, wo er das gelassen hat, aber es ist ein wichtiger Punkt und zwar der Scott Adams, das ist der Zeichner von Dilbert, der hat mal einen Blogpost zum Thema Probleme mit der Wissenschaft oder ich glaube Science Biggest Fails heißt das, also sozusagen die größten Fehler von der Wissenschaft und letztendlich geht es darum, wir haben ein großes Problem mit Studien über Nahrungshinweise und über Fitness und ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen, wir hatten es schon mal angesprochen und daher kam der Kommentar noch dazu. Ja, also es ist wirklich ein Problem, dass da sehr viel Publikationen sind, die irgendwie mal in eine Richtung gehen, dann ist nächstes Jahr gleich wieder in die andere Richtung. Und das ist wirklich ein Problem und das ist auch ein Problem für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft per se. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Wenn ich alle paar Monate meine Nahrungsmittelaufnahme anhand von solchen Publikationen einstellen würde, hätte ich ein sehr großes Problem und man kann sich da einfach nicht irgendwie fest orientieren. Und das ist, da gab es jetzt auch noch auf, wo war das? Es gab noch auf Vox.com gab es auch noch sowas in der Art, was auch in die gleiche Kerbe schlug. Die Empfehlung hier war meines Erachtens letztendlich nicht auf einzelne Studien zu vertrauen, sondern immer diese Metastudien sich anzuschauen, die also verschiedene Studien nehmen und versuchen zusammenfassen. Hängt natürlich oder geht auch alles, hängt das mit diesem, oder das Problem wurde schon vor längerer Zeit natürlich mal von dem John Ioannidis mal vorgetragen, dieses Why Most Published Research Findings Are False. Da gab es, glaube ich, auch noch die Nachfolgepublikation, wie man es gleich verbessern konnte. Das Paper ist jetzt auch schon 10 Jahre alt und ist, glaube ich, ein hochzitiertes Paper. Hier steht sogar, super, bei PLOS Medicine, das hat 1600 Zitationen abbekommen und es soll einfach nur vor Augen führen, es gibt hier viele Probleme, weil natürlich häufig solche Studien natürlich finanziert werden und diese Finanzierung mitunter Einfluss auf das Ergebnis hat. Ja, wenn ich mir anschaue, wie früher die Tabakindustrie irgendwelche Studien mitfinanziert hat und natürlich dafür gesorgt hat, dass das Wissen darüber, dass diese Sachen sehr problematisch sind und Krebs erzeugen können, natürlich in den Tisch gefallen sind. Das Gleiche gibt es auch für die Nahrungsmittelindustrie und für irgendwelche Fitnesssachen natürlich auch. Es gibt da verschiedenste Interessen, die dafür sorgen, dass vielleicht die Wahrheit nicht ganz so vorgetragen wird, wie sie sollte. Und das hat Probleme für die gesamte Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Und sagen wir so, aus unserer Ecke kann man natürlich sagen, okay, wie kann man der Sache begegnen? Das eine ist natürlich, Wissenschaft so möglichst transparent und nachvollziehbar wie möglich zu gestalten und die Nachnutzbarkeit natürlich zu gewährleisten, dass andere Leute sich diese Daten auch anschauen können. Wir hatten es oben auch mit den Clinical Trials, mit den klinischen Studien, dass solche Sachen eigentlich vorangemeldet werden müssen und dann auch publiziert werden müssten, unabhängig davon, ob jetzt der Autor mit seinen Studien zufrieden ist oder nicht. Das heißt auch, dass diese Sachen, die momentan unter den Tisch fallen, an das Licht der Öffentlichkeit gelangt. Ja, das kann man sozusagen, diesen ganzen Block hier kann man als Motivation wieder mal betrachten, Open Science zu betreiben, die Wissenschaft zu öffnen. Ja, war das so erschlagend, Matthias? Oder war das ein Riesenmonolog von mir hier?
Ja, nein. Um Gottes Willen. Ich versuche das bloß immer dann nachzuvollziehen und zumindest mal ansatzweise in die beiden Artikel, die du da noch benannt hattest, mal reinzugucken. Deswegen höre ich an der Stelle nochmal zu und lese mit einem Auge so quer.
Ja, also seht es als Motivation. Gut, dann, ich glaube, hatten wir die eigentlich angesprochen, die Science 2 Conference, die in Hamburg fand sie, glaube ich, statt, oder? Oder war das in...
Haben wir, glaube ich, angesprochen, ja.
Genau. Da sind jetzt auch Videos verfügbar. Ich selber hatte noch keine Möglichkeit, mir das anzuschauen, noch keine Zeit, das großartig anzuschauen. Das sei erstmal nur der Verweis auf die Sache. Ja, und es war in Hamburg, am 25. bis 26. März in Hamburg. Ich bin der Sache nicht großartig gefolgt, aber von daher jetzt erstmal nur der Hinweis auf die Verfügbarkeit der Medien jetzt.
Genau, und da wir gerade beim Thema neue Televisionen, Televisionsausgaben sind, auch die Videomitschnitte von der Post-Digital Scholar Conference an der Leuphana Lüneburg sind mittlerweile verfügbar. Das ist die Konferenz, die vom Hybrid Publishing Lab organisiert wird, glaube ich. Hat man ja auch diverse Male schon das Projekt Hybrid Publishing Lab an der Leuphana Universität. Der Christian Heise ist da sehr umtriebig. Auch da kann man sich diverse Talks angucken. Im üblichen Maße, zumindest von den Titeln her, provokant gehalten. Also sowas wie The Mess That Open Access Has Become. Diskussionsrunde unter anderem mit Martin Haspelmaat und Armin Beverung und Helge Peters. Also da kann man schon ganz, ganz interessante Talks finden.
Okay, dann, ich habe hier noch was anderes verlinkt, muss ich auch wieder passen. Das habe ich mir jetzt gar nicht näher angeschaut. Das war ein Blogpost im Fast Company. The Open Publishing Revolution, now behind a billion-dollar paywall, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ging ja um Mendeley, ne? Ja, okay. Habe ich jetzt auch nicht mehr parat. Ist schon wieder ein Weilchen her, als ich das gelesen habe. Aber ich glaube, das hat ein bisschen Unmut gebracht, weil Mendeley, glaube ich, so als relativ frisches und nettes Unternehmen gestartet ist und dann letztendlich aufgekauft wurde von LCW. Habe ich jetzt auch nicht mehr ganz, ganz parat. Wir verlinken einfach.
Ja, wahrscheinlich müsste man tatsächlich mal eine Sondersendung zu LCW machen. Dummerweise ist, wenn man sich Leute von LCW ins Haus holt, dann trifft man immer bloß so die üblichen Werbeaussagen, die man auch aus allen Pressemitteilungen lesen kann. Weil tatsächlich gibt es in diesem LCW-Universum unglaublich viele Sachen, die mal einen Blick wert sind. Also nicht im positiven Sinne, sondern tatsächlich... auf was bin ich letztens gestoßen? Diese Research Intelligence. Hast du dir das mal angeguckt?
Nein. War das, wo der Björn Brems noch drauf geantwortet hat?
Ich bin mir nicht sicher. Aber dieses Research, also Elsevier Research Intelligence ist, glaube ich, so ein Angebot an so einem Produkt- und Service-Bundle, der aus dem Hause Elsevier kommt. Was die halt machen ist, oder was womit sie da in den Start zu gehen versuchen, ist so ein Environment für Wissenschaftler und an diesem Wissenschaftssystem angedockte Stellen wie beispielsweise Verwaltung, Geldgeber, also Förderinstitutionen und sowas, denen so ein Toolset an die Hand zu geben, um sich möglichst, ja, effektiv durch diesen durch dieses System zu bewegen. Also zu gucken, wo sind eigentlich, was ist eigentlich so derzeit an Veröffentlichungen zu bestimmten wissenschaftlichen Themen erschienen? Wo sind Geldquellen, die also Förderquellen, die auf dieses Thema sich konzentrieren? Wo sind die, so eine Auswertung zu machen? Wo sind die besten Möglichkeiten, wo oder die wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, die wahrscheinlichsten Erfolg oder die höchsten Erfolgschancen, ein Funding in diesem Bereich tatsächlich zu erhalten, und nachgelagert dann irgendwelche Analytics und sowas wie ein Reviewer-Finder. Das Ding ist, wenn du dir das anguckst auf der Website, ich verlinke mal das Angebot, das sind viele Informationen mit einer Aussagekraft von null. Weil natürlich gibt Elsevier keinen Einblick da drin, was sie damit genau machen. Wahrscheinlich unterschreibst du da irgendwas und zahlst erstmal die erste Jahresprämie, damit du überhaupt eine Einsicht darin bekommen kannst. Also die verknüpfen irgendwie alles miteinander und haben verschiedene Programme, auf die sie dann zurück. Also es ist unfassbar, wie verklausuliert und wie oberflächlich das geschrieben ist und gleichzeitig daherkommt, als wäre es jetzt irgendwie das perfekte Environment, um ein Forschungsprojekt von der Themenfindung über die Förderinvestitionsfindung, über die Publikationsnischenfindung bis hin zur Reviewerfindung unter einem oder in einem Prozess abhandeln zu können. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist sozusagen das Unternehmen, was dann das Ergebnis auch direkt in ein vermarktungsfähiges Produkt gießt. Und da haben sie wahrscheinlich auch noch alles was in petto. Also es ist unfassbar. Entschuldige, ich rede mich hier gerade in Rage.
Nö, gerne. Dafür sitzen wir hier doch, oder?
Ja. Und eigentlich wäre das tatsächlich mal ein Blick wert, mal sich sowas einfach genau anzugucken, was die eigentlich machen und wie sie es machen und warum es entweder gut, kann ja auch sein, dass das total super ist, das Tool, oder warum es einfach totaler Bullshit ist. Aber ich kenne halt auch niemanden, der sich da so genau mit auskennt und ich glaube, das tut auch niemand.
Ja, mir fällt immer ein XKCD ein, der nennt sich The Economic Argument. Ich link den mal hier und zwar, das ist, das ist hier. Letztendlich wird da das sozusagen die Argumentationslinie ist folgende, warum bestimmte Sachen, warum es die wahrscheinlich nicht gibt. Und zwar sowas wie Auras sehen, Homöopathie, Astrologie, Tarot, warum es nicht funktioniert. Ganz einfach, weil es dann kommerziell ausgenutzt werden würde. Ja, und so Sachen wie Relativitätstheorie, Quanten, Electrodynamics und solche Sachen gibt es, weil sie genutzt werden für GPS und Halbleiter und solche Sachen. So. Und das Gleiche ist hier. Wenn Elsevier diese Tools an der Hand hätte, dann würde das irgendwie richtig am Rattern sein und richtig genutzt werden. Wenn irgendjemand dieses Ding gekauft hat und sinnvoll nutzt, dann würde der Hurra schreien, weil er plötzlich irgendwie die Produktivität um das Tausendfache gesteigert hätte. Das ist für mich nichts anderes als irgendwelcher Bogus, den sich irgendwelche Leute aus der Tasche ziehen. Also das sind Taschenspielertricks, einfach um Leute ranzuziehen, Geld einzusacken und das war's dann. Also ich bin gerne bereit, mich da eines Besseren überzeugen zu lassen, aber für mich ist das erstmal ein Haufen leere Versprechungen, wie sie auch andere Quacksalber machen.
Absolut, absolut.
Gut. Ah, das geht aber, by the way, das, was ich vorhin meinte, ist eine andere Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Originalding von Elsevier da gar nicht gelesen. Das heißt Copyright from the Lens of a Lawyer and Poet. Und da gab es dann auch wieder von Mike Tyler, den wir vorhin ja schon mal hatten, oder zumindest der als Teil eines Konglomerats da entsprechend mitgewirkt hat, wo da die Antworten standen und das beantwortet wurde. Und auch Björn Brems hat sich da wieder hervorragend drüber abgearbeitet oder aufgeregt, kann man fast sagen. Wir verlinken einfach mal, ich bin jetzt auch nicht mehr weit genug drin in der ganzen Sache. Aber da es ging wohl, glaube ich, darum, dass das, wie toll das Copyright wohl ist und wie toll es die Wissenschaft auch voranbringt. Ja.
Ach, Copyright. Das ist auch sowas. Ich finde übrigens, dass das Poetry tatsächlich der wahrscheinlich sinnvollste Weg ist, sich dem Urhebergesetz oder dem Urheberrecht zu nähern. Aber alles das andere.
Kannst du das erläutern?
Ja, weil zumindest die klassische Poetik immer einer klaren Linie folgt und dir das sehr, sehr hilft in einem System, wo es keine klare Linie gibt.
Okay, keine wirkliche Logik, ja. Okay, das ist einfach nur der blanke Wahnsinn. Nee, es ist doch echt so. Also ich glaube, wir haben uns häufig genug darüber aufgeregt. Es schauen mich Leute auch immer mit Riesenaugen an, wenn ich denen halt mal so erzähle, ja, by the way, wir bekommen ja Steuergelder von euch, dann machen wir Wissenschaft und dann unterschreiben wir einen kleinen Vertrag, dass wir diese Publikation, die wir daraus machen, dass das eine Firma bekommt und die da müssen wir wieder Geld bezahlen, um da wieder ranzukommen. Die Leute, die glauben da eben das nicht. Hm. Das ist es auch. Das ist auch bizarr. Das ist eigentlich nur, da langt man sich den Kopf. Das ist, was soll man dazu sagen? Das ist einfach ein derartig bizarres Konstrukt und trotzdem wird das hier von der wissenschaftlichen Front oder was heißt Wissenschaftlichen Front, von den Leuten, die hier eigentlich die meiste Ahnung haben oder neues Wissen generieren, einfach so geschluckt und einfach so praktiziert. Es ist einfach ein Trauerspiel. Aber gut, wir sind dabei, es zu ändern. Und wir haben jetzt, wie auch vorhin gesagt, auch die entsprechenden Fakten in der Hand und können sagen, hier, wir können ohne Probleme das anders machen und keiner muss heulen, außer die Leute, die halt Geld damit machen, aber es kann alles viel besser werden.
Ja, irgendwer hat mal ich glaube auf einem Konferenzbeitrag sowas Ähnliches gesagt wie das System, also die Wissenschaft, das System, was dafür ausgelegt ist, Lösung und Linderung für die Gesellschaft zu bringen, scheitert halb daran, dass sie es nicht schafft, Nöte und Ängste in der Gesellschaft zu schüren. Ja, also du schaffst es als wissenschaftliches System nicht genug, Leidensdruck in der Gesellschaft aufzubauen, damit die Gesellschaft erkennt, wie wichtig es ist, dass du hin zu solchen dass Änderungen im Urheberrecht, in diversen Bereichen kommst, die einfach das Leben und das System, die Arbeit im System wesentlich erleichtern würden. An diesem Punkt kommst du einfach nicht mehr, weil zu komplex, zu unwichtig im Vergleich zu den alltäglichen Sorgen und Nöten von Bürgerinnen und Bürgern. Keine Ahnung wieso, aber das ist so ein Stückchen weit, ja, das Manko.
Ah ja, na gut. Okay.
Aber es gibt immer noch so ein paar Institutionen und Outlets, die sich trotzdem ranmachen und versuchen, bestimmte Themen aufzubereiten, neu zu beleuchten und den Sinn und Zweck mal darzulegen, warum es total wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und sowas auch zu fördern. Unter anderem gerade in der aktuellen Ausgabe der Euroscientist, dieses merkwürdige Outlet, wo ich immer noch nicht genau weiß, wie es eigentlich dazu zustande gekommen ist, ist halt mehr oder weniger so eine, ja, was ist es mittlerweile? Magazin/Blog-Plattform, die, glaube ich, teilweise von der EU finanziert ist, sitzt auch in Straßburg und sich so metawissenschaftlichen Themen oftmals widmet. Und gerade ist so ein Special Issue rausgekommen zum Thema Reproducibility and Replicability. Was ich ganz also das Thema ist natürlich wichtig und auch echt spannend, haben wir ja auch diverse Male hier bereits zum Thema gehabt. Also es geht auch hier wieder um Reviewer, es geht wieder um Reproduzierbarkeit, es geht um Daten teilen, zur Verfügung stellen, es geht um Open Data. Was ich ganz spannend finde, allein schon in dem Titel, dass wir hier zwei Konzepte von Wiederverwendbarkeit haben, nämlich Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht alle Artikel gelesen, aber gerade das zweite hat für mich immer so eine haptische Komponente. Na, so eine sachliche, so eine textile Komponente. Und unter dem Aspekt, sowas sich mal anzugucken, finde ich auch irgendwie ein ganz spannender Ansatzpunkt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es genau darauf hinausläuft. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber dachte ich so, gerade vorhin, als mir das noch auf die Füße fiel, so, ist ja eigentlich mal, diese sachliche Komponente ist ja eigentlich auch mal eine spannende Ansatzstelle. Ja, kann man sich mal durchlesen, verlinken wir auf jeden Fall. Was ich auch empfehlen kann, mehr oder weniger uneingeschränkt, weil ich noch nicht alle Folgen gehört habe, aber weil ich einfach glaube, dass da was Sinnvolles rauskommt. Wer sich so ein bisschen mit der deutschen Wissenschaftscommunity auseinandersetzt und gerade mit der Community, die auch öffentlich aktiv ist, bloggt und auftritt und auf Konferenzen Vorträge hält, in Zeitungen mal erwähnt wird, bei dem ist es die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch mal über Sascha Förster,
Förster.
Stößt. Der unter anderem der Betreuer des des Blogsystems Hypothesis ist. Ich weiß immer nicht, wie ich es ausspreche. Hypothesis oder?
Ja, würde Hypothesis sagen, ja.
Genau. Ist also bei der Max-Weber-Stiftung, die ja dafür, dass das oder der dem Blogportal, das die Heimatbinde bietet, ist selber Wissenschaftler und forscht zum im Projekt Deutsche Nachkriegskinder, hatte, glaube ich, auf Science Data da auch schon das erste erfolgreiche Projekt, hat auch für die Bonner Bloglandschaft so einen Blogaggregator geschrieben und ist jetzt frisch in der Welt der Podcaster angekommen. Hat jetzt seinen eigenen Podcast gemacht, wo er über diverse ihn bewegende Themen berichtet. Es sind mittlerweile 3 Episoden erschienen. Eine zur Relaunch-Veranstaltung von deutschebiografie.de. Es war so ein Workshop. Und eine zum Barcamp, glaube ich, dem Science 2.0 Barcamp, genau in Hamburg. Ich denke mal, das wird ganz interessant weitergehen, weil man gerade da auch so eine Audio-Zusammenfassung der Veranstaltung erwarten kann, denke ich mal, über die man sonst liest oder die Beiträge, Konferenzbeiträge direkt als Video konsumieren kann und jetzt so eine auf der Metaebene mal so eine Berichterstattung, Zusammenfassung, Einschätzung vor allen Dingen auch so bekommen, finde ich ganz interessant und das traue ich Sascha auch auf jeden Fall zu, dass von ihm da genau diese Meta-Einschätzung auch tatsächlich der spannende Aspekt wird.
Klingt gut.
Genau, werden wir auch verlinken. Und es gibt erste Details zur OpenCon in diesem Jahr. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger jetzt raus, seit Anfang April. Die OpenCon findet dieses Jahr im November, glaube ich, statt. 4. bis 6., wenn ich mich nicht täusche.
14. bis 16. Genau, in Belgien. Ne?
Genau, in Belgien. Und jetzt sind erste Details veröffentlicht worden. Es gibt schon, man kann schon Themenwünsche äußern, aber ich glaube, es gibt noch keinen Call for Participation. Der ist, glaube ich, noch nicht draußen, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, wenn man im Programm klickt, dass man sich einfach über so ein Webformular mal an die Organisatoren wendet und vielleicht also Vorschläge schon machen kann. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ist das der Call for Presentation? Nee, ne?
Weiß ich auch nicht.
Ist eher so ein informelles Ding, glaube ich. Also man kann halt so Themen oder Speaker oder Workshops oder Panels schon vorschlagen, aber das sieht mir noch nicht nach einem richtigen Call for Participation aus. Nee. Ist auch dieses Jahr wieder von Spark organisiert, würde ich fast meinen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder Möglichkeiten gibt, beispielsweise für Studenten da ein bisschen kostengünstiger ranzukommen. Insofern, ja. Wen das interessiert, der kann sich da mal schlau machen. Ja, und es darf natürlich keine Sendung vergehen, ohne dass man nicht zumindest einmal ins All geschaut hat. es gab zum einen noch einen Hinweis von Olli, den wir schon mal gebracht haben, aber den wir natürlich gerne wiederholen. Denn Oliver machte noch mal in den Kommentaren darauf aufmerksam, dass die NASA unter anderem das NASA-Datenportal data.nasa.gov betreibt, wo man sich als, ich glaube, als Entwickler anmelden kann und auf Datensätze der NASA zurückgreifen kann. Wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen genau dieses schon mal erwähnt und das begleitende, ich glaube, PSI nannte sich das andere, wo sie genau, es kommt mir immer so ein bisschen vor wie extraterrestrische Geowissenschaften, Daten aus extraterrestrischen Geowissenschaften veröffentlichen. Ich glaube, das ist auch unter psi.nasa.gov, wo sie planen, im Laufe diesen Jahres, im Sommer sollte es eigentlich soweit sein, Daten offen zu legen. Das sind dann vor allen Dingen Daten aus den physikalischen Experimenten an Bord der ISS.
Cool.
Ja.
Das ist doch nett.
Genau. Und das zweite, sehr empfehlenswerter Talk der Republika. Die Republika ist ja gerade zu Ende gegangen hier in Berlin und neben den ganzen netzpolitischen Talks und Talks, die sich mit Gender-Themen beschäftigen, jetzt natürlich mit Aktivismus beschäftigen, mit Überwachung beschäftigen und einer ganzen Reihe von Talks, die auch so ein bisschen so ein Marketing-Bullshit-Management-Approach hatten, gab es aber wieder einen sehr, sehr interessanten Talk im Bereich Wissenschaft. Diesmal von Christine Corbett Morin gehalten. Ich glaube, die ist am MIT, ich bin mir gerade nicht sicher, wo sie spricht über das Thema Simulating the Universe, Supercomputers in Astrophysics. Und das ist echt wirklich spannender Scheiß. Ich hab bloß mitbekommen, dass der ist wohl in einem relativ großen Saal aufgetreten und dass der Saal unglaublich leer gewesen sein soll. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, das war der inhaltlich dichteste Talk, den ich da so gesehen habe bisher, von dem, was ich mir angeschaut habe. Also gerade wer.
Bitte? Du warst live da, oder?
Nee, ich war nicht da. Ich gucke mir jetzt so im Nachhinein alle Talks auf YouTube an, die mich so interessieren. Da ist ja eine Menge online gegangen. Und das war so einer der Talks, den ich unglaublich spannend fand. Wahnsinnig viele Informationen. Also wer so ein Fail für Informatik, für Computing und für Astrophysik hat, der ist da genau richtig aufgehoben. Ist als Beginner eingestuft, aber ich hatte so zwei, drei Situationen, wo ich gedacht habe, oh, wie kriege ich den Knoten aus meinem Hirn jetzt wieder raus? das ist schon echt cool.
Ja, klingt nett. Das klingt doch sehr nett.
Ja, und damit hätte ich meine Linkliste, die heute nicht wahnsinnig lang war, auch noch erfolgreich abgeschlossen.
Das war doch jetzt eine runde Sache. Ne? Das war relativ viel wieder, aber wir haben es, denke ich, in einer ganz guten Zeit hier zustande bekommen. Ja, bleibt vielleicht noch abschließend halt nochmal, also kann ich nochmal einladen, wie man sagt, wer bei dem Open Science Call mitmachen möchte, der sollte sich vielleicht nochmal bei der Terminfindung mit einbringen, dass das auch zu einem Termin stattfindet, wo die Person entsprechend mitmachen kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns in Bälde widersprechen.
Jawohl.
Mit weniger Abstand als beim letzten Mal, was bei uns von uns beiden verschuldet war, leider. Ah ja, aber wir kriegen ja schon wieder hin.
Ich wollte fragen, es gibt Schlimmeres insofern.
Genau. Dann danke wie immer für das nette Gespräch, Matthias.
Ebenso. Und danke fürs Zuhören bis an diese Stelle. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.